This is Sprawl Radio.
Willkommen im Sprawl. Wir schreiben euch eine Postkarte, darauf zu sehen ist das Fragment einer Hologrammrose. Dann widmen wir uns wieder unseren geliebten Gernsback Pulp-Heften und verlieren uns in den Massenträumen einer längst vergangenen Zeit. Die Zukunft ist an uns vorübergegangen und wir trauern um unsere verschwundenen Geliebten in den Särgen des New Rose Hotel. Es war heiß, die Nachtlichter Chrome verbrannten. Erneut spricht das körperlose Aleph aus den Tiefen des Cyberspace zu euch. Hallo Alex.
Hallo Stefan. Ja, die Postkarte, die du mir geschickt hast, die ist mir leider in den Müllschlucker in der Spüle gefallen. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut.
Und dort ist sie dann fragmentiert worden. Wir haben es ja schon bei Twitter mehrmals angekündigt. Heute sprechen wir erneut über William Gibson.
Ja, wer ist überhaupt bei Twitter heutzutage? Aber okay, das ist ein anderes Thema. Leute, passt auf. Also heute wird es spektakulär. Wir reden heute nicht über eine Geschichte. Das machen wir ja immer. Wir reden auch nicht über zwei Geschichten. Das haben wir nämlich auch schon gemacht. Freunde und Freundinnen, schnallt euch an. Wir reden heute über vier Geschichten. Und wer jetzt denkt, oh nee, also ich höre euch ja gerne zu, aber Geschichten interessieren mich nicht, bin mehr so der Filmtyp, so ganz ruhig, freut euch, denn wir sprechen auch noch über einen Film. Und alle diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, hängen natürlich miteinander zusammen. Die haben nämlich alle mehr oder weniger etwas mit unserem guten alten Bekannten William Gibson zu tun und dessen Kurzgeschichtensammlung Burning Chrome.
Genau. Du sagst es. Burning Chrome ist eine Kurzgeschichtensammlung, die 1986 erschienen ist. Wahrscheinlich wurden da nochmal alle von Gibson Stories, die er ja auch schon vor Neuromancer geschrieben hat, zusammengefasst. Also nee, nicht wahrscheinlich, sondern die wurden da zusammengefasst. Aber wahrscheinlich aufgrund des Erfolgs von Neuromancer wurden die dann nochmal eben danach erst veröffentlicht, nämlich eben 86. Ihr erinnert euch ja, Neuromancer ist 84 rausgekommen. Und über dieses Buch sprechen wir heute, nicht über alle Geschichten, sondern über vier Stück, nämlich die Geschichten, die am ehesten noch mit der Sprawl-Trilogie vernetzt sind und über eine Bonusgeschichte, die wir einfach sehr, sehr erwähnenswert finden. Und ja, jetzt habt ihr richtig nachgezählt, da fehlt doch noch eine Sprawl-Geschichte. Genau, Johnny Mnemonic, haben wir auch schon mehrmals gesagt, haben wir schon im Rewrite-Podcast besprochen.
Mhm, genau. Also lass uns direkt einsteigen, wir haben viel zu tun. Ich habe im Vorfeld überlegt, ob man vielleicht nochmal auch irgendwie kurz nochmal einen Input geben kann über das Subject Matter, über das wir heute sprechen wollen. Und wir haben ja bei uns schon Kurzgeschichten auch mal durchgesprochen. Und da tauchte auch zum Beispiel immer wieder die Frage auf, die wir auch schon mehrmals diskutiert haben, jüngst auch zuletzt mit unserem Special Guest in der letzten Folge, Wolfgang M. Schmidt, der auch gefragt hatte, mehr oder weniger, warum sind Kurzgeschichten eigentlich in Deutschland nicht so populär? Und das haben wir schon oft festgehalten und das stimmt ja auch. Also wenn man in den angloamerikanischen Büchermarkt schaut, dann gibt es da wesentlich mehr zu finden und es wird auch wesentlich mehr gepublished und natürlich auch gekauft und gelesen. Und das fand ich spannend. Und da werde ich gleich nochmal ein paar Worte zu verlieren. Aber dann habe ich mir so gedacht, so okay, über Kurzgeschichten, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich, eine Kurzgeschichte, Stefan? Das habe ich mich gefragt. Und weil ich das super schwierig zu greifen finde. Und ich setze dir jetzt mal die Pistole auf die Brust, Stefan. Was würdest du denn sagen? Was ist für dich das entscheidende, definitorische Merkmal einer Kurzgeschichte?
Sie ist kurz. Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Exakt, genau so ging es mir nämlich auch. Ich meine, aber deine Antwort, die ist gar nicht so blöd. Auch wenn sie lustig rüberkam. Aber das ist tatsächlich ein eigentlich in der Literaturwissenschaft gängiger Ansatz, Kurzgeschichten tatsächlich so zu definieren, über die Länge der Geschichte. Und da ist ja auch was dran, also der Name kommt ja nicht von ungefähr, aber ich dachte mir halt auch, okay, das kann es doch eigentlich nicht gewesen sein, weil das dann ja mündet in so einer fast willkürlichen Bestimmung der Wort- oder Seitenzahl, weil wir es ja hier mit, um da mal ein bisschen einzusteigen, mit verschiedenen Formen von epischer Prosa zu tun haben, wovon Kurzgeschichte eine Form wäre, aber es gibt ja auch noch andere. Also ich meine, jeder kennt den Roman und wenn das so zwei Beispiele sind, die sehr gegensätzlich sind, nämlich sehr kurz und lang bis sehr lang, da gibt es ja auch noch Sachen dazwischen, wie dann zum Beispiel die Novelle und so weiter. Und plötzlich sieht man sich mit so einer Frage konfrontiert, so, hey, ja, wo zieht man denn jetzt eigentlich die Grenze? Und es werden zwei Grenzen gezogen, was die Länge angeht, und das als Definition herangezogen, wie zum Beispiel bei der Vergabe von Preisen, wie zum Beispiel ein Preis, über den wir schon oft hier gesprochen haben im Podcast, nämlich der Hugo Award, der ganz klar festlegt, eine Kurzgeschichte hat bis zu 7500 Wörtern und dann gilt es als Kurzgeschichte und ist im Pool, um einen solchen Preis zu gewinnen. Und ich finde, da sieht man schon, okay, es ist ein bisschen willkürlich. Also man muss da noch ein bisschen mehr heranziehen an Definitionen. Und das ist gar nicht so einfach, weil da Autoren, Autorinnen und WissenschaftlerInnen einfach auch verschiedene Vorstellungen davon haben. Und es nochmal einen Unterschied gibt, wo die Kurzgeschichten geschrieben werden. Also weil eine Kurzgeschichte in Deutschland beispielsweise ist, historisch gesehen, auch einfach etwas ganz anderes als eine Kurzgeschichte aus dem amerikanischen Raum, aus Frankreich, aus Russland, woher auch immer. Nichtsdestotrotz, damit wir einen kleinen Werkzeugkoffer haben, ein paar Begrifflichkeiten, wo wir vielleicht auch unsere Kurzgeschichten, die wir heute besprechen, ein bisschen drüber überprüfen können, habe ich mal so ein paar Punkte herausgeschrieben, wo sich viele darüber einig werden, ja, das sind Merkmale einer Kurzgeschichte. Ich nenne mal ein paar. Erstens, Ausschnitthaftigkeit und Momentaufnahme. Also man ist als LeserIn nur ja bei einem kurzen Abschnitt des Lebens der Figur, der Figuren mit dabei. Es gibt jetzt keine großen Ortswechsel, es gibt keine großen Zeitsprünge, es beschränkt sich meist auf ein Ereignis oder eine Situation. Dann wenige oder meist nur eine Hauptfigur, ist glaube ich selbsterklärend, und damit einhergehend eine sehr knappe Charakterisierung der Figuren. Das ist natürlich zurückzuführen auf den mangelnden Platz. Dann offener Schluss. Die Erzählung bricht oft unvermittelt ab. Und es gibt nicht so wirklich einen Abschluss des Handlungsbogens. Also vielleicht bleibt der zentrale Konflikt ungelöst. Vielleicht bleibt die zentrale Frage unbeantwortet. Vielleicht wird nur etwas vage angedeutet. Aber es gibt keine abgeschlossene Erzählung. Das können wir uns ja mal merken, diesen Punkt. Finde ich ganz interessant. Und noch hinzufügen würde ich den linearen Handlungsverlauf. Finde ich, glaube ich, auch spannend für unsere Geschichten heute mitunter. Das meint nur, es bezieht sich auf die zeitliche Abfolge der Geschehnisse. Das heißt, es wird seltener mit Sprüngen gearbeitet, es wird seltener nicht sequentiert erzählt, also sprich weniger Rückblenden, weniger Vorgriffe. Das gibt es in der Regel nicht, sondern die Handlung zentriert sich sehr stark auf eine Situation, auf ein Ereignis mit einem Spannungshöhepunkt oder einem Wendepunkt. Aber nicht wirklich einem Anfang, nicht wirklich einem Ende und eben linear. Und als letzten Punkt, und das ist, glaube ich, auch was, worüber man sich meistens einig sein kann, ist, dass das Geschehen verdichtet erzählt ist. Da wir ja es mit einer begrenzten Wortzahl zu tun haben, werden natürlich wesentliche Informationen verdichtet oder teilweise weggelassen, was den Leser, die Leserin dazu anregen sollte, interpretativ an die Geschichte heranzugehen. Also auch ein Merkmal, das man sich, glaube ich, merken kann. Fand ich ganz interessant. Jetzt ist es aber so, das ist hier keine Typologie der Kurzgeschichte, die auf alles anwendbar ist, sondern das sind einfach Muster, die häufiger auftauchen, keinesfalls allgemeingültig sind. Und damit sind wir so wieder bei dieser Ausgangsproblematik. Ja, wie definiert man das eigentlich? Ja, irgendwie halt gar nicht. Ist halt kurz. Eine Kurzgeschichte ist halt kurz. Ne?
Ja, vielen Dank für den Input, Alex. Ich glaube, wir sind aber tatsächlich nicht so viel schlauer geworden als vorher. weil ich habe mir so ein paar Sachen gemerkt. Also sowas wie verdichtet würde ich auf jeden Fall schon mal einen Check machen. So die Geschichten von Gibson sind sehr dicht, die wir gelesen haben. Linear, so ein Ort nur. Wenn man auch an James Tiptree Jr. denkt, das ist ja auch eine Kurzgeschichte. Wobei, die würde vielleicht das, also fällt die dann nicht schon aus der Definition raus? Weil ich schreibe gerade einen Artikel und der darf nur oder sollte so um die 10.000 Wörter lang sein. Das sind so 20 DIN A4 Seiten, aber die Geschichte von Tiptree, die wir in der letzten Folge besprochen haben, die scheint mir da schon länger als 20 DIN A4 Seiten zu sein, oder? Oder gerade so auch.
Das ist ja auch das Problem bei diesem Seitending. Es gibt auch Kurzgeschichten, die wären formal, würde man die als Kurzgeschichte bezeichnen, und die haben irgendwie 30 Seiten. Also das ist es eigentlich nicht. kann man vielleicht nochmal näher drüber diskutieren. Vielleicht sprechen wir irgendwann auch nochmal über die Novelle. Das wäre so die nächstlängere Form. Ich würde beispielsweise sagen, The Girl Who Was Plugged In erfüllt eher die Charakteristika einer Novelle. Weil eine Novelle ganz, ganz kurz zusammengefasst ist im Prinzip ein Roman, aber verdichtet auf eine knappere, zentralere Form. Also alles reduziert auf den zentralen Handlungspunkt, auf den zentralen Konflikt, hat aber eine formalere Geschlossenheit als jetzt beispielsweise die Kurzgeschichte. Also ein Roman ist ja normalerweise formal eher geschlossen. Wir haben ja schon mal über Dramaturgie so ein bisschen geredet, mit einer Aktstruktur, Höhepunkt, Anfang, Ende und so weiter. Das erfüllt ein Roman in der Regel, das wäre dann ein formaler Roman. Und eine Novelle erfüllt das in der Regel auch, ist halt nur noch mal mit weniger Schnickschnack, weniger Firlefanz, weniger ellenlangen Landschaftsbeschreibungen und unsinnigen Charakteren. So. Und eine Kurzgeschichte hat aber nicht diese formale Geschlossenheit. Und das sind eben diese Punkte, die ich angesprochen habe, wie das offene Ende beispielsweise, was man da ganz gut heranziehen kann. Aber ich würde dir auch zustimmen, man kommt da nicht so wirklich mit weiter, weil es vielleicht auch einfach eine formal nicht so geschlossene Form hat und mehr Freiraum auch für Experimente bietet.
Ich hab eigentlich vor allem zwei Autoren viel gelesen, die auch viel Kurzgeschichten geschrieben haben, nämlich zum einen Charles Bukowski und zum anderen H.P. Lovecraft. Und Charles Bukowski, würde ich sagen, ist dann eher, den könnte man sicherlich gut einordnen in diesen Kriterienkatalog, den du gerade aufgemacht hast. Das ist ein amerikanischer Autor und das passt. Das ist immer eigentlich sein alter Ego und so weiter. Also ich meine, wer jetzt Charles Bukowski kennt, wird das auch wahrscheinlich abnicken. Bei H.P. Lovecraft sieht es auch wieder anders aus. Die Geschichten sind dann ja auch eher Novellen, würde ich sagen. Es gibt viele Ortswechsel, es ist nicht immer chronologisch erzählt und so weiter. Ich hätte jetzt vielleicht dann noch gesagt, was eigentlich gar nicht zu dem passt, was du gesagt hast, dass Kurzgeschichten ja auch eigentlich häufig so eine experimentelle Form haben und gar nicht so irgendwie abgeschlossen sein müssen oder so. Ich meine, vielleicht habe ich dabei auch zu viel Gibson gelesen. Aber naja.
Nee, aber bei Kurzgeschichten kann das sein. Also die formale Geschlossenheit findet man, wie gesagt, mehr bei Novellen. Aber es ist wie so oft eher eine Frage von wen du fragst, was für eine Antwort du darauf bekommst, wie man das definieren kann. Ich habe ja am Anfang ein bisschen geteasert, dass ich so eine Frage unter anderem mitbeantworten möchte, warum in Deutschland Kurzgeschichten nicht so populär sind. Und da habe ich tatsächlich auch ein paar Infos drüber gefunden. Ich fand das sehr spannend, weil die Kurzgeschichte, oder man sollte dann eigentlich korrekterweise sagen, die Short Story, ist schon eine epische Form der Erzählung, die schon recht alt ist. Also so die ersten bekannteren Autoren gehen da so, und Autorinnen, naja, damals eher Autoren, gehen schon so zurück ins ausgehende 18. Jahrhundert, beginnende 19. Jahrhundert. Das ist so eine, da taucht diese Form vermehrt auf. Und wurde sehr, sehr populär und wurde dann auch in aller Form analysiert und betrachtet von verschiedenen Autoren und hat dann schon so einen frühen Höhepunkt auch gehabt im Laufe des 19. Jahrhunderts, eher Anfang des 19. Jahrhunderts, mit einem großen amerikanischen Detektiv- und Schauerromanautor, den sicherlich alle schon mal gehört haben, nämlich Edgar Allan Poe, der fast ausschließlich Kurzgeschichten geschrieben hat. Und diese lange zurückgehende, also später kamen dann noch viel mehr Autoren dazu, also der Großvater der Kurzgeschichten ist eigentlich Ernest Hemingway, der das auch nochmal auf ein ganz neues Level gehoben hat, auch an Popularität, aber auch schon vor Jahrhunderten. Charles Dickens hat auch schon Short Stories geschrieben. Und in Deutschland hingegen nicht so sehr bis gar nicht, da war eher die Novelle das populäre Genre. Man denkt da an Werke wie der Schimmelreiter oder so. Und Goethe hat das auch sehr analytisch betrachtet, die Novelle und mehrere geschrieben. Und die Short Story war gar nicht so sehr im Blick in der deutschen literarischen Geschichte und ist eigentlich erst aufgetaucht in einer breiteren Form nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das fand ich nämlich interessant, weil da taucht nämlich das erste Mal der Begriff auf von Kahlschlag-Literatur oder auch Trümmerliteratur, wo Autoren und Autorinnen quasi gesagt haben, okay, wir hatten es jetzt mit einer Zeit zu tun, die ziemlich scheiße war. Und natürlich auch, was Literatur, Medien, Kunst und auch so diese ideologische Aufgeladenheit von Sprache betrifft, natürlich höchst problematisch war durch das Erbe und die Machenschaften der Nationalsozialisten. Und daher dann auch dieser Terminus der Kahlschlagliteratur, dass man also gesagt hat, wir müssen wieder bei Null anfangen. Wir müssen überhaupt erstmal literarische Sprache wieder neu entdecken, die unbedarft ist. Und da kamen dann eben Autoren zusammen und haben gesagt, nee, wir schreiben jetzt Kurzgeschichten, weil die diese freie Form haben und quasi in diesen Kurzgeschichten, in der knappen, verdichteten Sprache kann man sozusagen das Fundament aufbauen. Da kann so die moderne deutsche Literatur erst ihre Genese wieder erfahren, nachdem im Prinzip das Dritte Reich und die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs das erstmal zerstört haben. Was ich sehr, sehr spannend fand. Und das merkt man halt auch an diesen Kurzgeschichten, die sehr extrem geprägt waren von dieser Nachkriegszeit und auch die Reflexion, das Aufarbeiten der Geschehnisse immer sehr in den Mittelpunkt stellen und sich beispielsweise da dann auch dieser Literaturzirkel der Gruppe 47 entwickelt hat. Also Autoren und Autorinnen, die sich gegenseitig da kritisiert haben und so eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Und deswegen sind diese deutschen Kurzgeschichten auch so spezifisch. Also die sind gar nicht vergleichbar mit so einem allgemeinen Terminus von Kurzgeschichte, im Sinne von, das ist halt eine kurze Geschichte, das wäre eher die Short Story, sondern wenn man in Deutschland von Kurzgeschichte spricht, hat es eigentlich eine spezifischere Konnotation, nämlich sind Kurzgeschichten nach 1945, die viele Ähnlichkeiten aufweisen und auch formal dann ähnlich sind, weil sich das gemeinsam entwickelt hat im Austausch von eben diesen Autoren und Autorinnen. So, und das war ungefähr 20 Jahre lang populär und in den 60ern und mit dem den Folgen des Wirtschaftswunders hat sich dann eher so eine Haltung eingestellt von ja, Kurzgeschichte, das ist irgendwie so, das kann subversiv sein, das kann Agitation beinhalten, das kann einfach revolutionäre Ideen beinhalten, das passt eigentlich gar nicht mehr zu so einer bürgerlichen Gesellschaft, wo Leute zum Karstadt gehen und sich was Neues kaufen wollen, und hat deswegen an Popularität verloren. So. Und vielleicht das literarische Medium, was für den klassischen Bürger, die Bürgerin eher geeigneter ist, ist dann vielleicht eher der Roman. Und dann hat man sich auch wieder getraut, rückzugreifen auf das literarische Erbe in Deutschland vor dem Krieg. Also wir hatten eine kurze Phase in der deutschen Geschichte, wo Kurzgeschichten aufrührerisch waren, neu waren, experimentell waren. Und ja, das ist dann leider verschwunden. Und das hat sich halt nie erholt. Und meine Theorie dazu ist dann halt vielleicht auch, weil wir in Deutschland halt nicht diese lange zurückgehende Geschichte haben mit der Kurzgeschichte, die halt in England oder in Amerika halt auch schon im 19. Jahrhundert in Gazetten regelmäßig veröffentlicht worden waren. Also das gab es hier halt nie. Ist kurz aufgekommen und dann schnell wieder verschwunden.
Ja, das ist eine gute Erklärung. Sehr schön historisch aufgearbeitet. Wir sollten nicht von Wirtschaftswunder sprechen, weil das gab es ja gar nicht, aber das wird jetzt auch zu weit, da kommt wieder der Wirtschaftshistoriker durch. lustig, dass du jetzt Hemingway und Poe erwähnt hast, weil das sind ja beides die Vorläufer von einerseits von Bukowski und von Lovecraft, weil beide haben jeweils die Autoren, die du genannt hast, als Vorbild genannt.
Ja,
ganz witzig eigentlich. Da zeigt sich auch wieder, dass es das so eine Traditionslinie eigentlich ist.
Ja, total.
Und ja, in Deutschland würde ich noch sagen, eine sehr empfehlenswerte Kurzgeschichte oder eine Novelle oder was auch immer, ist noch Der Sandmann zum Beispiel. Die ist ja auch nicht richtig kurz, aber auch nicht so richtig lang. Ja,
das ist eine Novelle, Stefan.
Ja, kann man noch sehr gut lesen. Ja, dann lass uns doch jetzt endlich zu Burning Chrome kommen, unserer Kurzgeschichtensammlung, die sehr erfolgreich war, weil, ne, ich habe es schon gesagt, die wurde 1986 aufgelegt, weil eben William Gibson so erfolgreich war. Und hast du denn auch die Ausgabe, die englische Ausgabe haben wir gelesen, von, ich muss gerade mal gucken, wie der Verlag heißt.
Ich habe die von HarperCollins.
Okay.
Mit dem Vorwort von Bruce Sterling und William Gibson.
Ah, okay, dann habe ich eine andere Ausgabe. Ich habe nämlich, stehen jetzt zwei Sachen, stehen einmal Golunch und einmal Orion Books. Auf jeden Fall habe ich nur ein Vorwort von Bruce Sterling. Ganz interessant, haben wir zwei verschiedene Vorwörter.
Das ja, weiß ich nicht, das Preface wahrscheinlich. Ich habe zwei Vorwörter. Einmal Preface von Bruce Sterling und einmal Source Code von William Gibson von 2002.
Ah, okay. Nee, ich habe nur Preface von Bruce Sterling. Und da hab ich jetzt nicht viel rausgeschrieben, da wollte ich jetzt kurz auf zu sprechen kommen. Nämlich steht da einmal drin, yet the sad truth of the matter is that science fiction has not been of much fun late. Das hatten wir auch mal thematisiert, dass diese Cyberpunk-Literaten einfach mal was Neues wollten und diesen ganzen alten Mist hinter sich lassen wollten, weil das war denen einfach nicht, aus vielen, vielen Gründen, die wir in unserer ersten Folge erwähnt haben, einfach nicht mehr up-to-date, nicht mehr spannend genug, nicht mehr subversiv genug. Und er fasst dann auch Gibsons Short Stories zusammen, dass das dass diese explorativen Techniken einerseits die sind der Hard Sci-Fi, also der klassischen Hard Sci-Fi, und quasi aber auch auf der anderen Seite halt den Geist des New Wave total gut einfängt, also der New Wave of Science Fiction, würde ich jetzt auch erstmal so abnicken, weil mir hat das Wort so ein bisschen gefehlt die ganze Zeit. Die sind ja deutlich technischer, die Geschichten, kann man sagen. Also vereinzelt, gerade Burning Chrome und Fragments of Holocomb Rose, die sind ja schon durchaus von so sehr technischen Beschreibungen geprägt und auch nochmal, da ist das Cyberspace auch nochmal, kann man sagen, ja, relativ gesehen auf die Länge der Geschichte sehr ausführlich dargestellt.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Mhm. Genau, das nur so viel zu meinem Vorwort. Hast du denn aus dem anderen Vorwort noch was rausgeschrieben?
Nee, das spare ich mir auf für eine zukünftige Folge. Das will ich noch nicht verschießen, jetzt hier das Pulver.
Mhm. Okay,
zwinker, dann. Zwinker, Freunde, Freundinnen, hört weiter zu.
Ja, dann kommen wir doch mal direkt, wir gehen die Geschichten chronologisch
nach
durch.
Datum der Erstveröffentlichung, ja.
Genau. Im Cyberspace findet ihr uns auf Twitter unter Sprawl Radio. Oder ihr schreibt uns eine Mail an sprawlradio@gmx.de. Außerdem könnt ihr uns über PayPal oder in Form von Kommentaren auf Apple Podcast unterstützen. 1977 kam raus Star Wars Episode 4 und Fragments of a Hologram Rose. Mhm. Der erste Satz. That summer, Parker had trouble sleeping. Worum geht es, Alex?
In Fragments of a Hologram Rose geht es um den besagten Parker und seine Ex-Freundin Angie, aka Angela. Und dazwischen, ja, da passiert eigentlich nicht so viel. Ich will es gar nicht jetzt versuchen wollen, kurz zusammenzufassen. Es ist ein, wie der Titel schon sagt, ein Fragment. Es ist ein sehr fragmentarischer Ausschnitt einer Geschichte, aber es ist nicht wirklich narrativ, sondern wir bekommen einen Einblick in ein Leben oder sollte man eher sagen in ein vergangenes Leben, denn es geht hier um Trennungsschmerz, es geht um die Lasten der Vergangenheit und ein bisschen Worldbuilding.
Mhm. Genau, wir müssen vielleicht dazu sagen, wir sind in der Sprawl-Welt, also kann man sagen. Und es kommen auch ein paar Begriffe vor, wie zum Beispiel ASP, Apparent Sensory Perception, so übersetzt in sowas wie scheinbare Sinneswahrnehmung. Mhm. Und das habe ich so ein bisschen auch als, klar, so als SimStim-Vorläufer gelesen natürlich.
Ja, ja,
also es geht darum, dass man sich irgendwie so Discs reinzieht mit, was sind das überhaupt, so Erinnerungen und irgendwie so, ja, also so, ja, wie so, wie man sich abends jetzt heutzutage Netflix reinziehen würde, wenn man nicht schlafen kann, zieht er sich halt diese ASPs in seinen Kopf rein. So ein bisschen, ne? Es ist halt auch noch zeitlich wirklich ein paar Jahre vor diesem, vor der Etablierung des Cyberspace, aber es geht schon in diese Richtung eben.
Das muss auf jeden Fall vorher sein. Ich würde nämlich sogar in Frage, ich weiß gar nicht, ob das Kanon ist, ist das eine Sprawl-Geschichte, weil eigentlich es muss eigentlich keine sein. Wir haben es hier irgendwie mit veralteterer Technologie zu tun.
Mhm. Ja, stimmt natürlich. Es gibt aber schon eben neben diesem SimStim-Vorläufer, Fragezeichen, gibt es eben auch andere typische Tropes schon, des Cyberpunk und auch der Sprawl-Romane. Nämlich es gibt Zaibatsus, die werden auch so benannt und da sind die Leute auch quasi drin eingesperrt und er bricht dann ja auch aus, bevor er 20 wird. Wenn man 20 wird, ist man fest im System drin. Er bricht vorher aus, hat deswegen auch einfach ein Leben ohne ID-Number. Wie wir das auch schon eigentlich gehört haben, gerade jetzt in Mona Lisa Overdrive zuletzt.
Die Sinn,
und,
ja.
Und es gibt auch Drogen, spielen auch eine Rolle. Er nimmt Drogen und das ist ja eben das, was man den Cyberpunk nennt. Wir können immer wieder heute auf unsere erste Folge verweisen, aber deswegen würde ich schon sagen, also mich hat es sehr stark an den Sprawl erinnert, auf jeden Fall.
Ja, es würde da gut reinpassen, aber es liegt in der Vergangenheit, das finde ich ganz zentral und ich meine, klar, die Geschichte ist 77 geschrieben oder erschienen. Neuromancer kam 1984 raus. natürlich liegt da viel, viel Zeit dazwischen. Und klar, ohne Frage, ist das eine Cyberpunk-Geschichte? Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es ein paar Passagen, da kommen wir gleich nochmal drauf, die das sehr schön verbildlichen, finde ich. Es ist aber nicht jetzt direkt, nimmt nicht direkt Bezug auf Inhalte, die wir jetzt aus dem Sprawl unbedingt kennen. Und es zeichnet so eine ganz interessante Vergangenheit. Also aus, wenn man Neuromancer schon kennt und die Sprawl-Theologie und dann das hier liest, denkt man so, ah, das hätte die Vergangenheit dieser Welt irgendwie sein können. Mhm. Denn dieser Parker, also du hast diese ASP schon angesprochen, der arbeitet halt mit denen. Irgendwie, ich glaube, der programmiert die oder so ähnlich. Und du hast jetzt StimSim erwähnt. Ich fand, das war eigentlich eher so wie so eine Art Braindance. Das habe ich sehr an den Braindance erinnert aus dem Cyberpunk-Spiel 2077, weil das interaktiv ist, aber es sind trotzdem Aufzeichnungen. Mhm. Und SimStim ist ja irgendwie, ja gut, vielleicht rede ich auch Quatsch, vielleicht ist es auch irgendwie dasselbe, aber SimStim bietet ja auch die Möglichkeit sozusagen, das live mitzuerleben und ASP ist mehr so eine Art, ja, es sind halt Videokassetten, die kaufst du dir halt, mehr oder weniger. Mhm. Aber dann erlebst du das mit und kannst da auch so hin und her spulen, denn du hast es ja am Anfang vorgelesen, Parker hat Schlafprobleme, warum? Weil er super depressiv ist. Warum? Weil ihn seine Freundin, Lebensgefährtin, Frau, wie auch immer, verlassen hat und er aber noch so ein ASP-Band von ihr hat und sich nicht so richtig traut, das anzugucken. Hm. Und viel mehr erfahren wir da eigentlich auch gar nicht. Aber das ist, da drückt sich so dieser düstere Sehnsuchtsschmerz irgendwie aus. Also das ist so das Mindset. Und dann bekommen wir so Schnipsel hingeworfen aus seiner Vergangenheit, wie er irgendwie dazu kam. Und da bekommen wir dann so dieses, was ich am Anfang meinte mit Worldbuilding, da kommen wir so diese Sachen, bekommen wir dann so vorgeworfen, wie zum Beispiel das ASP, die er in seiner Jugend dann kennengelernt hat, das erste Mal diese moderne Technologie. Denn vorher gab es Hologramme, das ist ja auch etwas, was wir aus dem Sprawl-Universum schon kennen. Und das ist dann relativ am Anfang und ich finde, das fand ich so schön, da hat sich für mich so dieser Cyberpunk-Spirit schon so schön ausgedrückt. Nämlich, er redet dann halt über das neue ASP und sagt dann, Holography went too, also ist verschwunden. And the block-wide fuller domes that had been the hollow temples of Parkers childhood became multi-level supermarkets or housed dusty amusement arcades where you still might find the old consoles under faded neon pulsing apparent sensory perception through a blue haze of cigarette smoke. Und irgendwie dieses Neon-Schild dieser modernen Technologie, ASP, aber in so einer verrauchten Arcade irgendwie, so dieser blaue Zigarettenrauch, das hat mich dann direkt abgeholt. Da dachte ich so, okay, nice. Mhm. Das ist irgendwie das ist Cyberpunk irgendwie.
Mhm. Ja. Ja, und das, die titelgebende Logan Rose, die ist auf einer Postkarte drauf, habe ich ja auch am Anfang schon ein bisschen verraten, dass es um eine Postkarte geht. Und die, da ist eben so ein Hologramm drauf und die schreddert er dann, weil das ihn wahrscheinlich auch an seine Ex-Freundin erinnert. Und ja, dann später heißt es in der Geschichte wunderschön: Parker lies in darkness, recalling the thousand fragments of the hologram Rose. Also die Geschichte ist einfach, ich meine, es geht mir generell so bei den ganzen Geschichten, die wir heute gelesen haben und generell auch bei allen Geschichten, die in dem Buch drin sind. Ja. Man kann eigentlich jede beliebige Seite aufschlagen und man findet immer solche Sätze. Das hat mir schon sehr gut gefallen und das ist in der Geschichte auch. Das heißt, es fiel mir da schwer, so noch, wie wir das bei der Spoil-Trilogie gemacht haben, so viele Zitate rauszuschreiben, weil ich eben sehr viele brillante, sehr kurze Zitate einfach da finde.
Ja, also ich habe mir zu Fragments of Hologram Rose eigentlich nur am Ende aufgeschrieben, das ist irgendwie eine Geschichte wie ein Gedicht. So, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber was ich damit sagen will, ist, wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen den Plot versucht zusammenzufassen, aber das drückt die Geschichte nicht aus. Also, weil das ist so fragmenthaft und so fetzenhaft nur erzählt, dass du dir das dann im Endeffekt zusammenbaust und eigentlich nur, es geht mehr darum, ein Gefühl zu transportieren. Deswegen finde ich nämlich die Geschichte näher an Lyrik eigentlich als an narrativen Erzählform oder überhaupt an erzählerischer Literatur, wenn du verstehst, was ich meine, weil hier nicht wirklich eine Geschichte erzählt wird, sondern es wird eigentlich mehr ein Zustand und ein Gefühl transportiert, was umso stärker wirkt, indem geschildert wird, in welcher Welt diese Personen sich befinden.
Hm. Ja, genau. Also ich fand die Geschichte jetzt zweimal gelesen. Dann hatte ich aber auch schon mal im Podcast erwähnt, dass ich die dann kurz nach dem Gespräch mit Giray, habe ich die zum ersten Mal gelesen und war damals auch schon hin und weg. Und ja, also ich wüsste nicht, was ich da jetzt zu noch sagen kann, ehrlich gesagt, zu dieser Geschichte.
Ja, die ist auf jeden Fall empfehlenswert. Die ist auch wirklich extremst kurz. Und ich glaube, das ist einfach so ein kleines, ein kleines Exercise in Gibsons sprachlicher Gewalt. Also das ist hier sehr dicht und sprachlich sehr stark präsentiert und hat mich sehr beeindruckt.
Ja.
War auch die erste, die ich gelesen habe jetzt für die Vorbereitung und ist ein sehr guter Einstieg.
War auch meine erste danach, Trimmage the Mnemonic, die wir ja heute auslassen. Ich habe noch ein bisschen Trivia aus Wikipedia rausgeschrieben, hast du vielleicht auch gelesen. Es war eben das erste veröffentlichte Werk, 1977 erschien zum ersten Mal in Unearth 3, einem kurzlebigen Sci-Fi-Magazin, das für $1 verkauft wurde und Gibson erhielt für die Geschichte ganze $27. Könnte man heute wahrscheinlich ein bisschen teurer verkaufen, gerade wenn man das Originalmanuskript hätte, aber naja.
Ja, aber nicht in Deutschland, weil...
Stimmt. Wollen wir zur nächsten Geschichte springen? Bitte. Ja, das ist natürlich ein fetterer Brocken. Gibt es inhaltlich auch durchaus ein bisschen mehr zu besprechen. Das ist The Gernsback Continuum. Alex, was sind denn Gernsbacks? Weißt du das?
Gernsbacks Plural? Weiß ich nicht, aber... Vielleicht
also man könnte entweder fragen, was ist Gernsback oder was sind Gernsbacks oder wer ist Gernsback?
Okay, danke schön. Dann bin ich gespannt, was du gleich sagst, weil ich habe nämlich nur die Frage beantwortet, wer ist Gernsback? Und da handelt es sich nämlich um Hugo Gernsbach, einen Science-Fiction-Autor und vor allem Science-Fiction-Verleger, der in den USA ja so in den 20ern und darüber hinaus Pulp-Magazine verlegt hat und rausgegeben hat, von denen uns auch einige bekannt sind, so Amazing Stories und so und Magazine, in denen auch Autoren wie H.P. Lovecraft und so weiter veröffentlicht haben. Also ein Mann, der mit dem Beginn der modernen Sci-Fi bis hinein in die 50er eigentlich sehr, sehr stark verknüpft worden ist und dessen Name uns in anderer Form schon des Öfteren im Podcast begegnet ist, denn er ist namensgebend für den Hugo Award.
Ja, genau. Gilt zusammen mit H.G. Wells und Jules Verne als Vater der Science Fiction. Also der alten Science Fiction. Wir sind ja eher so die New Wave Guys. Richtig. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja gut, vielleicht habe ich mich da jetzt auch ein bisschen geirrt. Was sind Gernsbacks? Ich habe das jetzt ein bisschen nämlich so gelesen, dass man diese ganzen Pulps, also diese Heftchen, dass man die so ein bisschen als Gernsbacks bezeichnen könnte. Ja, ich finde, die Geschichte legt das so ein bisschen nahe. Ich weiß nicht, ob das so tatsächlich so ist. Wir sind ja in Deutschland, ne? Und wir wissen es ja sowieso nicht. Über Kurzgeschichten haben wir keine Ahnung. Nee, aber das habe ich jetzt ein bisschen da so reingelesen. Kommen wir mal direkt zur Story. Worum geht's denn da? Und vielleicht, ich kann die gerne zusammenfassen.
Bitteschön.
Jetzt frage ich mich mal selber, nachdem du Fragments zusammengefasst hast, versuche ich mich mal an dieser Geschichte, die eigentlich auch nicht so, also die hat wirklich tatsächlich eine etwas gestreamlinedere Story. Es geht um einen amerikanischen Fotografen, der von seiner Agentin oder von einer Arbeitgeberin beauftragt wird, die futuristische amerikanische Architektur der 1930er zu fotografieren. Und ja, diese Frau, die ihn damit dazu beauftragt, die Elta Downs, die nennt das dann als so American Streamlined Modern oder Raygun Gothic. Ich glaube, wir wissen alle, was damit so ein bisschen gemeint ist. Ja. Das sind nämlich eben diese Bilder, die man so mit so einer alten, cheesy Science Fiction aus den 30ern assoziiert. Also,
ja, oder auch noch später so Golden Age
Sci-Fi. Ja, genau.
Also denk so irgendwie an so Frauen in Bikinis mit so Weltraum mit so Astronautenhelmen, die nur so eine Glaskugel sind irgendwie. Und dann so rote Raketen, die auch so aussehen wie aus
einem Cartoon-Magazin. Genau. Und das hat sich auch in Gebäuden wenn es so ein bisschen geschwungener waren, so abgebildet. Vielleicht im ehesten noch so, weiß nicht, ich muss dann so ein bisschen an so Tankstellen denken, die so ein Dach haben und dann sind die so ein bisschen futuristisch so.
Total.
Das ist damit
eine Sache, die ich da sehr extrem mit assoziiert habe, wer es gespielt hat, wird es wissen, nämlich die Fallout-Spiele.
Ja, genau. Ja. Also so ein bisschen, bin mir immer nicht sicher, ob man das so auch so Amerikaner nennen kann. Ich glaube, Amerikaner ist so ein Begriff, der kam ein bisschen später auf, so in den 60ern dann, also so quasi so auch so Richtung dieser, ich nenne es jetzt auch mal Wirtschaftswunder, also dieser Zeit des Aufschwungs oder eben so mit Vorgärten und dann Hamburger und Cola, so das ist so Amerikaner, also diese ganz spezifische amerikanische Kultur und ja. Das ist auch ein bisschen so für mich so Teil davon, aber ich meine, wir leben halt auch nicht in den USA, aber ich glaube, alles, was so kulturell rüberschwappt, das ist dann eben so entweder halt das, was du gerade beschrieben hast oder eben dann deutlich später eben so dieses Amerikaner. Ist alles so ein bisschen für mich eins.
Ja, aber der Unterschied ist ja ein bisschen, dass dieses Amerikaner, wie du es jetzt beschrieben hast, und ich bin bei weitem auch kein Experte, aber dass das ja so ein bisschen die Gegenwart auf ein Podest stellt und den Way of Life, der einem möglich gemacht wird gerade, dass man den auskostet und genießt. Und die Raygun Gothic, wie ich das ab jetzt immer nennen werde, weil ich diesen Begriff großartig finde, das ist ja sozusagen dieses Zukunftsversprechen. Die goldene Zukunft irgendwie, in die unser Land steuern wird. Und dann haben wir alle verrückte fliegende Autos und tragen lustige Astronautenhelme. So.
Was ja eigentlich absurd ist. Gut, ist natürlich meine Story-Zusammenfassung komplett zerschossen worden von mir selbst. weil diese Raygun Gothic ist ja in den 20er, 30ern entstanden. Und das ist ja eine Zeit eigentlich, in der in Amerika und auch überall anders auf der Welt eigentlich schlimme Krisen waren. Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise. Und vielleicht ist es aber auch gerade so deswegen okay, dass diese Raygun Gothic, wenn die dann eben in den 30ern entstanden ist, so vermitteln will, es wird auch irgendwann wieder besser oder so. Das ist alles sehr spekulativ, aber das könnte da auch mit reinspielen. Genau, und im Grunde kann man dann sagen, ich weiß gar nicht, ob der Grund da so elaboriert wird. Also es gibt wahrscheinlich schon eine Begründung dafür, aber der Grund, warum ihm das genau passiert, wird jetzt nicht so klar. Jedenfalls wird er verrückt und sieht tatsächlich überall dann so Raumschiffe und auch Menschen erscheinen ihm und riesige, wahnsinnige Sprawl-Städte und so weiter. Im Prinzip all das, was den Leuten versprochen wurde. Die Geschichte spielt wahrscheinlich zu Zeiten des Schreibens, also 1981 ist sie erschienen, spielt auch in den 80ern. Ja. Mhm. Und er wird eigentlich im Grunde nur verrückt und kontaktiert dann eben seinen Agenten, also diese Frau war anscheinend nicht seine Agentin, sondern nur seine Auftraggeberin. Und der Agent, der heißt Merv Kinn und der ist Journalist und Verschwörungstheoretiker und hat dann direkt auch eine Idee dazu, was das sein könnte.
Ja, er erzählt ihm nämlich eine Geschichte von Geistern, nämlich von semiotischen Geistern. I'd say you saw a semiotic ghost. That plane, also das, was er gesehen hat, was part of the mass unconscious ones. You picked up on that somehow. The important thing is not to worry about it. Also er unterstellt ihm praktisch, was er gesehen hat, ist eine Form des Wahnsinns in ähnlicher Richtung, wie es UFO-Schwurbler und Schwurblerinnen vielleicht sagen würden. Also wir haben hier Dinge gesehen, die unerklärlich sind und wir bedienen uns einer popkulturellen Vorstellung, die das erklären könnten, weil man das sozusagen permanent eigentlich im Kopf hat. Also wenn man sich permanent damit auseinandersetzt, ist das vielleicht eine glaubhafte Erklärung als etwas, was man sich überhaupt gar nicht erklären kann. Und dann zieht man das ran. Ja, ich finde, Merv sagt das irgendwie so schön. Er sagt nämlich, I could buy aliens. Also das könnte er sich vorstellen. But not aliens that look like 50s comic art. Also irgendwie grüne Marsmenschen, das würde einem komisch vorkommen, das kann es eigentlich nicht geben. Mhm. Und das nennt er dann eben semiotische Phantome, semiotische Geister. Bits of deep cultural imagery that have split off and taken on a life of their own.
Ja, ich habe diese semiotischen Geister so als Art Kollektivbewusstsein, wenn dann steht da ja so Mass Dream, also Kollektivbewusstsein verstanden, die gar nicht mal so Sci-Fi sind. Also vielleicht gibt es nämlich sowas tatsächlich. Ne? Deswegen ist die Geschichte auch so super interessant eigentlich, so ein bisschen relatable. Also Semiotik beschäftigt sich ja mit Zeichen oder Analyse von Zeichen, wenn man das als wissenschaftliche Ausprägung von allen möglichen Wissenschaften, also Literaturwissenschaft, aber auch sowas, so IT beschäftigt sich auch mit Zeichen. Also es gibt alle möglichen Ausprägungen, wenn man das wissenschaftlich untersuchen möchte. Und es sind dann eben in diesem Sinne auch Zeichen, die irgendwann mal in einer Zeit oder auch in der jetzigen Zeit noch von allen verstanden wurden. So alle wissen, was damit gemeint ist. Und auf diese Sci-Fi kann man sich dann vielleicht auch einigen. Und wenn man sich dann eben nur damit beschäftigt, sieht man die vielleicht überall. Also die Geschichte ist einerseits schon irgendwie kryptisch und seltsam, aber auch irgendwie ein bisschen ja, ich konnte damit dann irgendwie schon relaten auf irgendeine komische Art und Weise. Weil wenn man sich eben viel mit einer Sache beschäftigt, sieht man eben auch überall diese Sache. Ne? Ich kann das über meine, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Forschung auch bestätigen. Also ich beschäftige mich ja mit Auktionen, also einem ganz fernen Thema, was nichts mit Sci-Fi zu tun hat. Und wenn man sich dann eben mal wirklich damit so ein paar Tage einschließt mit diesem Thema, dann sieht man überall auch Auktionen. So, oh, Google veranstalten ja auch Auktionen und überall ist dann alles so eine Auktion auf einmal. Das ist nur ein ganz weirdes Beispiel, aber ich glaube, man kann damit, also man kann damit, glaube ich, was anfangen, wenn man einmal irgendwie sich mit dem Thema ganz intensiv beschäftigt hat.
Ja, absolut. Das tut er ja auch gerade. Also die Schlüsselszene, die du ja schon angesprochen hast, ist, während er da unterwegs ist. Er ist schon ewig unterwegs und macht Fotos von den Gebäuden, weil es geht ja um die Architektur und dann, das endet dann auch ganz abrupt, aber er fotografiert dieses Gebäude und dann ist praktisch, taucht ein riesiges Luftschiff auf. Er sieht es im Himmel. Eins, was halt genauso aussieht wie irgendwie so ein Jules Verne-Luftschiff, was irgendwie gar nicht geben kann. Und das erfüllt ihn aber halt auch mit Panik, Angst und Wahnsinn fast schon. Also, das ist sozusagen, aus seiner Wahrnehmungsperspektive war das extremst real. Genauso wie dann später die Szene, wo er diese Menschen auch sieht und die Stadt in der Ferne. Also er hat halt Angst. Und das fand ich halt so spannend. So, was ist das, was bei ihm da diese Angst irgendwie auslöst? Was mich dann da, also weil ich habe beim ersten Lesen die Geschichte, ich fand die so ganz okay. Ich dachte so, ah, okay, ich glaube, ich check schon irgendwie, was dieses Theme ist. Aber die hat noch so lange bei mir gearbeitet und mich tagelang noch beschäftigt. Und mittlerweile ist die, glaube ich, fast mein Favorite. Ich finde die nämlich richtig, richtig gut, weil die nämlich auf mehreren Ebenen, finde ich, gut funktioniert.
Mhm. Ja,
weil im
ja.
Kern, durch diese Panik, durch diese Angst, durch dieses Unerklärliche, kann man die irgendwie fast schon als Horror-Gruselgeschichte lesen, weil ihm passiert ja was Unerklärliches, was man gar nicht fassen kann und was ja auch, und das hat mich so ein bisschen an Lovecraft erinnert, sozusagen diese Aussicht stellt auf, hinter deiner Wahrnehmung gibt es noch viel, viel mehr, was furchtbar wäre, wenn man das glauben muss. Dann wird man nämlich wahnsinnig. Das ist ja das, was Lovecrafts Protagonisten immer passiert, dass sie von der Existenz von etwas Verborgenem die Wahrheit erfahren sozusagen. Das passiert ihm ja auch in einer gewissen Weise. Oder man nimmt halt die Erklärung, die Murph ihm da gibt und sagt, das sind halt irgendwie, ist halt eine Vorstellung einfach, das ist ein semiotischer Geist. Beides funktioniert irgendwie ganz gut. Wie war es denn bei dir? Hat dich denn irgendwie dieser, ich sag mal jetzt so rein narrativer Aspekt, konnte der dich denn catchen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass es viel mit so Angst und verbunden ist. Und ich fand die Geschichte auch, ich fand die Geschichte auch in der Hinsicht ansprechend. Diese Agentin oder diese Auftraggeberin sagt ja auch so, was die Öffentlichkeit damals wollte, war eben so die Zukunft. What the public wanted was the future. So, ne, haben wir jetzt ja schon erklärt, dass es da so, ne, vielleicht war es einfach keine gute Zeit für die Menschen, 20er, 30er, schwierig, wollen irgendwie lieber in die Zukunft gucken. Was ist denn in 50 Jahren, so in den 80ern? Wow, die 80er. Und dann sind die 80er eben passiert und dieses 1980, was sie sich vorgestellt haben, die Leute, ist niemals passiert. Da steht dann ja auch drin, an Architecture of Broken Dreams, und das ist ja eine Horrorvision, einfach wenn etwas scheitert, so wenn etwas für eine ganze Gesellschaft scheitert. Der Krieg kam auch dazwischen und so weiter. Und was ich auch einen super poetischen Satz fand, war eben sowas wie, man dachte, dass die Zukunft zuerst nach Amerika kommt, ja, aber irgendwie ist sie an uns vorbeigegangen. So. Es ist ja super traurig oder super tragisch eigentlich, diese Beschreibung. Und ich würde auch sagen, dass der Horror da eher so in so einem Versagen einer ganzen Gesellschaft vielleicht steckt. Das ist vielleicht ein bisschen so hochgegriffen, aber das steckt da für mich drin.
Ja, aber, das stimmt natürlich, aber dieser Blick auf diese versprochene Zukunft, auf diesen Traum, also das wird ja auch mal so beschrieben als Dream, das ist ja nichts, was Sehnsucht auslöst, sondern Schrecken. Und das finde ich so entscheidend.
Okay, okay.
Weil die Konfrontation damit gar nicht irgendwie die Aussicht stellt auf, also hätte es sein können, sondern das ist das Grauen. Also er ist ja dann später auch, schreibt er ja auch über LA dann too much of the dream there and too many fragments of the dream waiting to snare me. Also diese Verheißung ist eigentlich etwas, was man gar nicht möchte. Und das gleichzeitig im Kontrast zu dem, was du natürlich genau richtig gesagt hast, dieses, ja, die 80er sind passiert und sie waren nicht das, was man sich vorgestellt hat, was sozusagen auch ein pessimistischer Ausblick ist auf seine eigene Realität, wie sie ist, und aber auch auf die Realität, wie sie einem versprochen wurde. Denn ganz am Ende trifft er ja diesen Zeitungsverkäufer Und dann haben die so, ne, so, ach, die Welt ist ja richtig schlimm, so, ne, aber könnte schlimmer sein, ne. Und dann sagt er auch so, dann sagt er halt so, ja, sie könnte schlimmer sein, nämlich perfekt.
Ja, genau. Habe ich mir auch rausgeschrieben, werde ich jetzt auch direkt zitiert. Also, ja. That's right, or even worse, it could be perfect.
Ja.
Auch ein Satz, der einen erschüttert erstmal.
Total, weil darin ja wiederum steckt, dass man sozusagen sich mit der Scheißgegenwart abgefunden hat, wie man sie hat, aber darin ja dann wiederum auch eine Chance sieht.
Ja.
Ne? Und so eine Erneuerung.
Mhm. Genau.
Weil sie kann alles sein, aber bitte nicht perfekt. So, sie ist halt, wie sie ist. Gut, jetzt kann man in irgendwelche Plattitüden verfallen. Aber ja, ich finde halt, und da hinten drin steckt einfach so eine Ambivalenz. Und genau diese Ambivalenz ist das, was die Geschichte irgendwie auch erschreckend machen kann. Weil das einfach so, weil da so viel Unsicherheit drin steckt. Das fand ich sehr spannend.
Es gibt auch noch einen Meta-Aspekt an der Geschichte, der interessant ist, weil man könnte da noch so eine Kritik an der Science-Fiction reinlesen, wie ich jetzt auch, wie Bruce Sterling das auch angedeutet hat, die Science-Fiction aus der Zeit, also quasi bis New Wave, so 60er, 70er dann angefangen hat, dann war ja auch eben sehr optimistisch und Space-Reisen und eben genau diese, ne, diese Heftchen halt, die ja dann diese Raketen und auch, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, Autos mit Haifischflossen, so die Jetsons oder so.
Ja, genau, diese Jetsons,
Sachen halt. Und eine Kritik an der Science-Fiction eben, die Zukunft voraussehen möchte, ganz aktiv, ne, die sagen dann, okay, das wird so und so sein, wir werden alle irgendwie, die Menschheit wird zusammenhalten und alles wird super, so, und die eben dadurch auch so einfach optimistisch, aber auch ein bisschen beliebig und trivial ist.
Ja.
Und das endet sich jetzt ja mit spätestens mit so Leuten wie William Gibson, die einfach eine total düstere Zukunft zeichnen.
Exakt. Und das ist nämlich schön, dass du es angesprochen hast. Ich hätte es auch nochmal gesagt. Das ist nämlich genau die Lesart, wo ich sagen würde, ich glaube fast, das ist auch ein bisschen die Idee gewesen. Weil abgesehen von all dem, was wir jetzt gerade geschildert haben, ich glaube, man kann The Gernsback Continuum auch lesen sozusagen als Erklärung oder als Befreiungsschrift eines Cyberpunk-Autoren.
Genau.
Der nämlich exakt das thematisiert. Dieses Grauen, dieser Schrecken, diese, was man gar nicht möchte, der Golden Age der Sci-Fi, dieser Pulp irgendwie so. Das ist so der Traum, der einem noch anhaftet. Das ist ja, was Bruce Sterling genau auch in seinem Vorwort sagt. Wir haben hier große Ideen, aber uns haftet es an. So, das mindert die Ernsthaftigkeit. Und das ist natürlich aus der Sicht eines Autoren, der Aspirationen hat, irgendwie auch was sagen zu wollen, natürlich ein furchtbarer Klotz am Bein. Und davon macht man sich frei, von diesem Traum. Und dann macht nämlich der Satz am Ende auch wieder so krass viel Sinn, wenn man nämlich sagt, so, ja, es könnte schlimmer sein, es könnte nämlich perfekt sein. Perfekte Pulp-Literatur, aber das machen wir nicht. Wir sind Cyberpunk, wir sind die Mirror Shades, wir machen Stunk, wir machen, was wir wollen. Irgendwie ist es halt 80er und scheiß Gegenwart, aber so ist es halt.
Es gibt ja auch einen guten Ausweg noch für ihn, den ihm Merv Kinn rät. But what should I do? Und dann, ja, watch lots of television, particular game shows and soaps, go to porn movies, ever see Nazi Loaf Motel? They've got it on cable here. Really awful, just what you need. What was he talking about? sagt unser Protagonist dann.
Ja. Yeah, it's awful, it's just what you need.
Ja.
I hate this, more please.
Ja, auch das ist auch wieder so dieser kritische Aspekt, weil einfach, ja, beriesel dich einfach, da geht das schon weg. So.
Ja.
Ja, du hast mir noch einen Kurzfilm empfohlen. Der hat einen anderen Titel, aber es ist eigentlich die Umsetzung dieser Geschichte in einen Kurzfilm. Kurzgeschichten, Kurzfilm, das volle Programm.
Ja.
Wie heißt der?
Der heißt Tomorrow Calling. Der dauert so 11-12 Minuten. Ist eine britische Produktion aus, jetzt habe ich mir jetzt auch nicht rausgeschrieben, ich glaube, es war aus den 90ern, Mitte 90er irgendwie. Ich weiß nicht, wie du das fandest, ich fand das sehr gut gemacht.
Ja. Ist eine britische Fernsehproduktion gewesen. Kann man sich auf YouTube angucken, werden wir verlinken. Und ja, ist einfach eine super nette Unterfütterung dieser Geschichte. Ich meine, es ist einfach, ja, man kann es ja fast so als Musikvideo sich angucken. Es ist halt sehr kurz da kann man, glaube ich, nicht viel mit falsch machen. Vor allem, weil der Look ist auch sehr cool. Das ist so quasi auch dafür, dass es aus den 90ern ist es auch nochmal ein Stück älter gemacht und analoger sieht das irgendwie aus. Dadurch sieht die Tricktechnik halt irgendwie auch nicht schlecht aus, weil es nicht so bemühtes CGI ist, sondern das ist einfach, wurden halt Modelle gebaut und es sind auch immer die gleichen Bilder, die gezeigt werden, aber ist eine sehr gute Umsetzung der Geschichte.
Ja, und ich finde auch handwerklich sehr, sehr gut gemacht und aufgrund seiner, also man merkt die technischen Limitationen dieser Produktion gar nicht so sehr, also da wird echt das Maximum rausgeholt, teilweise fand ich sehr kreativ umgesetzt Und ist im Endeffekt genau einfach nur ein Runterbuttern der Story. Ich weiß nicht, wie gut man den Film verstehen würde, wenn man die Geschichte nicht gelesen hat. Ich glaube, dann würde man es teilweise nicht ganz so gut checken, aber das Gefühl kommt irgendwie rüber.
Mhm, genau.
Und das hat der Film sehr, sehr gut gemacht, fand ich, dieses Gefühl zu transportieren.
Ja.
Ja, also echt ein kleiner Geheimtipp.
Kein Geheimtipp ist die nächste Geschichte, über die wir sprechen. Die sollte man nämlich kennen, weil die titelgebend ist für das
Burning
Buch, was wir vor uns
haben. Chrome.
Genau. Blazing Chrome. Burning Chrome. Blazing Chrome ist ein sehr gutes Switch-Spiel, was uns einen Sommer mal verschönt hat. Als wir noch Couch-Koop machen konnten. Also Blazing Chrome. Ja, it was hot, the night we burned Chrome. Und dieser Satz, der hat sich bei mir wirklich eingebrannt. Den zitiere ich immer wieder vor meinem geistigen Auge. Finde ich mega gut, weil man auch erstmal gar nicht weiß. Ich meine, Chrome kommt ja häufig vor, dieses Material. Aber es geht ja gar nicht darum.
Aber man, nee, das also klingt erstmal nach so einer Action-Geschichte, so Fast and the Furious, so das heißeste Autorennen im
genau,
Sprawl.
Genau.
Aber es stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Denn was wir mit Burning Chrome bekommen, ist eigentlich ja die Blaupause für die Neuromancer-Lore, würde ich mal so behaupten. Also es ist eine Art Proto-Neuromancer.
Ja, worum, also reißt du mal kurz ab, worum es geht in der Geschichte.
Es geht um zwei Charaktere, die wir bereits aus Neuromancer kennen, obwohl Burning Chrome vorher geschrieben wurde, nämlich 1982, nämlich Bobby Quinn, einen Konsolen-Cowboy.
So, das stimmt aber gar nicht, Alex, den kennt man nicht als Neuromancer, den kennt man aus Crunchyroll Overdrive. Crunchyroll Overdrive, jetzt habe ich auch wieder was verhaut. Aber so, jetzt so kommt der Nerd, kommt so, ist aber nicht als Neuromancer.
Das stimmt und, aber gar nicht, was du sagst.
Ist aber nicht als Neuromancer. Und der Finne kommt auch vor, es sind drei Charaktere eigentlich. So, jetzt kommen drei Charaktere, nämlich der Finne kommt ja auch drin.
Aber Stefan, Bobby Quinn wird tatsächlich in Neuromancer erwähnt, nämlich zusammen mit Dixie. Dixie und Bobby Quinn. Vielleicht solltest du es nochmal nachlesen, steht auf Seite 3,5.
Aber ist der Bobby nicht der Bobby, den wir aus Count Zero kennen? Ist es nicht Count Zero?
Nein, natürlich nicht, Stefan, das ist Bobby Quinn.
Ah, dann
einer der Lehrmeister von unserem guten Freund Case.
Ah, ja, ich erinnere mich jetzt. Oh mein Gott, da habe ich jetzt total gefailt. Erst baller ich so raus. Ja, irgendwas kam mir doch dann komisch vor, weil das hätte ich nämlich jetzt nochmal gesagt, das passt ja gar nicht in die Chronologie von Count Zero, weil Bobby ja irgendwie als er so alt war, schon ganz andere Sachen eigentlich erlebt hat. Ne? Das ist ja quasi.
Richtig, das ist natürlich nicht so.
Ah, okay, okay.
Und jetzt lass mich endlich mal ausreden, worum es eigentlich
geht. Schreibt's in die Comics, ob ihr das auch so vercheckt habt wie ich.
Naja, aber es steht halt auch da Bobby Quinn.
Ja, das weiß ich, dass da Bobby Quinn steht.
Und unser Bobby heißt ja Bobby Newark.
Newmark. Ja, hätte ich drauf kommen können. Ich meine, ich habe die Geschichte trotzdem, abgesehen davon, habe ich sie trotzdem verstanden.
Es ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber ja. Für mich war es schon wichtig, weil ich fand schon, dadurch, dass das Neuromancer-Charaktere quasi sind, habe ich das auch aus dieser Neuromancer-Brille irgendwie lesen können und hatte dieses Neuromancer-Gefühl, was ich sehr genossen habe, so, boah, das hat mir richtig gut geschmeckt,
ja.
das wieder auszukosten. Ich habe völlig den Faden verloren. Genau, es geht um Bobby Quinn, den Konsolen-Cowboy und seinen Kollegen Automatic Jack.
Der heißt Ich-Erzähler?
Genau, das ist der Ich-Erzähler. Der heißt so, weil er einen mechanischen Arm hat. Das ist eher so der Mann fürs Grobe. Bobby Quinn ist der Konsolen-Virtuose, die einen Run vorbereiten wollen, durchführen wollen und ihn auch durchführen während der Geschichte, nämlich auf Chrome. Das ist eine Gangsterin, eine Kriminelle, die über finanzielle Mittel verfügt, die ihr genommen werden sollen. Und alles, was in dieser Geschichte passiert, wer Neuromancer gelesen hat, der links und rechts sieht man da, woher Neuromancer das ganze Zeugs irgendwie hat. Mhm. Wir tauchen ein in den Cyberspace. Wir haben es mit Militärviren, Hackerprogrammen, Eisbrechern zu tun. Die schauen beim Finn vorbei. Der vertickt natürlich das geile Zeugs. Und zwischendurch wird im Gentleman Losers abgehangen. Eine Femme Fatale ist auch am Start. Also wer hier nicht auf seine Cyberpunk-Film-Noir-Kosten kommt in dieser Geschichte, weiß ich auch nicht.
Genau, du hast alles gesagt. Also es sind viele, viele Tropes einfach schon da, viele Personen sind auch schon da, wenn man das richtig versteht. genau, also Ricky als Femme Fatale und der russische Eisbrecher natürlich, das könnte der gleiche sein, der in Neuromancer verwendet wurde, so ungefähr. Also wir haben alles. Teddy Isham kommt auch schon, wird auch schon namentlich erwähnt. Ja, also im Grunde ist das einfach eine sehr lesenswerte Geschichte. Die ist super geschrieben, hat eben noch sehr viele Hard-Sci-Fi-Elemente, weil, wie habe ich ja am Anfang schon gesagt, relativ gesehen auf die Länge hat sie sehr viele detaillierte Beschreibungen von den Konsolen, von der Soft- und Hardware. Und Cyberspace wurde zuerst in dieser Geschichte benutzt, das Wort. Also ist gar nicht unbedingt aus Neuromancer, sondern eben aus diesem, aus dieser Kurzgeschichte.
Ja.
Ja, genau. Und interessant fand ich auch noch die Info. Also diese, man wird halt so richtig angeflafft. Ne, diese 28 Jahre ist alt für einen Konsolen-Cowboy. Ah, okay, okay. So hat man irgendwie Bock drauf direkt. Und ja, also ich habe mir da noch ein paar Zitate rausgeschrieben. Vor allem ein Zitat, wenn du jetzt schon bei Film Noir bist, das steht, gut, Seitenzahlen bringen uns jetzt nicht weiter, aber vielleicht habt ihr ja die gleiche Ausgabe wie ich vorliegen, die Geschichte ist ja auch nicht so lang, sucht es euch einfach raus, 191 steht jetzt bei mir und das ist für mich so, dass, das könnte einfach so Burning Chrome, so die ganze Kurzgeschichtensammlung in der Nutshell sein, so dieser eine oder dieser eine Abschnitt, ist es vielleicht sogar nur ein Satz, es ist nur ein Satz tatsächlich und also, dass man, das fällt mir jetzt nochmal auf, dass man das in einen Satz packen kann, so dieses Gefühl, diesen Inhalt, das finde ich schon sehr bewundernswert. Also, man weiß genau, worum es geht und es ist nur ein Satz. Maybe I should try to sell it alone. Keep the money, go somewhere new. Ask Ricky to go with me. Ich meine, da steckt doch alles drin, was so diese Geschichte ausmacht.
Ja.
Also, so diese Idee dahinter.
Ja.
Find ich sehr brillant.
Ja, das ist dieser Charakter des Film Noir. Wenn du da vielleicht gleich nochmal ein paar Worte drüber verlieren willst, um uns da aufzufrischen, aber das fand ich auch extrem gut gemacht in dieser Geschichte, die ich übrigens, um jetzt nochmal auf meinen Input zurückzukommen, fast gar nicht als Kurzgeschichte begreifen würde, sondern fast schon so als so eine kleine Novelle, weil sie tatsächlich eben so einen Bogen hat. Also das ist eine formal recht geschlossene Geschichte, die zwar nicht sequenziert erzählt ist, weil wir springen immer zwischen Rückblende, also Vorbereitung auf den Run und während sie das Eis brechen im Cyberspace, was eine schöne Dynamik ist, weil du kriegst immer Plot und dann kriegst du diese geilen Bilder aus dem Cyberspace, die, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, sehr viel Raum auch einnehmen, also mehr als in allen drei Büchern, die wir hier besprochen haben, zusammen fast schon, was da so alles erklärt wird. Und das fand ich so einen schönen Mix. Das lockert das Ganze immer wieder auf. Und wirkt, glaube ich, auch noch mal extremst anders, wenn man halt eben schon Spoil gelesen hat und dann das hier liest.
Ja.
Weil sich das einfach gut anfühlt. Aber was ich sagen wollte, ist, wir haben es hier tatsächlich mit eigentlich einer sehr strukturierten Gangster-Heist-Geschichte zu tun. Also die zwei Jungs irgendwie, das Mädel, in die beide irgendwie verliebt sind oder auch nicht. Spannung zwischen den beiden irgendwie. Die haben ja auch eine Geschichte miteinander. Das, finde ich, kommt in der Geschichte auch sehr gut rüber. Hier auch zur sprachlichen Stärke von Gibson nochmal, dass da auch in sehr wenig Zeit so viel transportiert wird.
Genau.
Und ich finde, fast schon mehr Charakterarbeit geleistet wird, als in so manchem Buch, was wir von ihm gelesen haben. Ist vielleicht jetzt überspitzt gesagt, aber ich finde, die beiden Charaktere, Bobby und Jack, sind stark gezeichnet, weil einfach die Konflikte und ihre Beweggründe sehr gut rauskommen. Also Bobby, der irgendwie immer den nächsten Run machen will und immer Erfolg haben will, und Jack, der sich dann ein bisschen in Ricky verliebt hat und überlegt, ob er seinen Freund betrügen soll, aber die haben so eine Geschichte zusammen irgendwie und man muss da professionell sein und also alles sehr engaging Storytelling. Dass ich das mal über Gibson sage, aber habe ich hier vorgefunden.
Und die Charakterisierung von Bobby, um mich nochmal zu verteidigen, ist eben auch die Charakterisierung von einem Bobby Newark in diesem Alter, könnte man sagen. Also auch so jemand, so ein Draufgänger, so ein bisschen jemand, der auf keinen Rat hören will. Dann auch jemand, ich meine, Bobby ist ja auch den Frauen verfallen, der sitzt immer im Gentleman-Loser rum und guckt irgendwie durch die offene Tür, wer da so kommt und so. Und er schleppt ja letztendlich auch Ricky an. Also die haben beide ein Verhältnis mit Ricky, so habe ich das verstanden.
Ja, genau. Aber Bobby hat das Verhältnis mit Ricky, weil er halt immer eine Frau haben muss. Das gehört zu seinem Lifestyle dazu. Das ist so die Art von Erfolg, die er feiern muss. Aber Jack fühlt er tatsächlich eine Connection zu dieser Frau und verliebt sich in sie, was dann eben diesen Konflikt zwischen den beiden so ein bisschen begründet. Fand ich ganz spannend.
Ja, ich würde nochmal die Zitate runterrasseln, die ich mir aufgeschrieben habe. Nämlich, wenn man sich noch an die Anekdote erinnern kann, die Giré erzählt hat, wie Gibson eigentlich so auf diesen Cyberspace kam. Da hat Gibson ja so die Kids in den Arcades beobachtet und genau das kommt auch in der Geschichte vor. He did it with the tight grace of a kid slamming change into an arcade game, sure of winning and ready to pull down a string of free games. Das ist ein sehr schönes Bild, kommt direkt am Anfang der Geschichte.
Ja, aber vor allem, das kommt, als Jack Bobby dabei beobachtet,
ja, genau,
mit dem Deck hantiert. Also das habe ich mir auch rausgeschrieben. Da bringt das perfekt auf den Punkt gebracht. Da ist jemand irgendwie und schraubt an dem Cyberspace-Deck rum und diese Assoziation mit der Arcade, das ist exakt das, was Gibson dazu gebracht hat, irgendwie in diese Richtung zu denken und das alles zu entwickeln. Ja, sehr schön.
Dann, das ist jetzt sehr zusammenhangslos, aber man weiß, glaube ich, auch, was gemeint ist. Das fand ich einfach auch sehr poetisch. And dark, so dark in the halls of Chrome's eyes. Also wenn man diesen Satz liest, weiß man erstmal gar nicht, worum es geht, aber wir wissen natürlich sofort, worum es geht. Also es ist dunkel, Chrome's eyes, hey, was ist das überhaupt? Aber wir sind total drin. Wir wissen, was Eis ist, wir wissen jetzt, wer Chrome ist. Wir wissen, dass der Cyberspace auch schrecklich sein kann. Er hat ja Chrome am Ende auch umgebracht, eben verbrannt. Verbrannt kommt wahrscheinlich daher, weil ja dann, ne, wenn man sich dieses Stirnband aufsetzt, wird man ja dann quasi durchgebrannt, wenn der Eisbrecher eben durchgeht und so weiter. Also man ist dann ja irgendwie doch auch körperlich mit dem Cyberspace verbunden und ja, Chrome ist am Ende tot. Wahrscheinlich, wissen wir ja nicht genau. Sure, it's business. Business I said, but it's craziness.
It's craziness. It's craziness. Ja, also ich habe auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, außer dass es einfach eine schöne Geschichte ist, einfach eine richtig gute Geschichte, die formal gut erzählt ist, engaging Charaktere hat und wo so viel Worldbuilding passiert, dass du dir denkst, was ist das hier eigentlich gerade? Ist es einfach jetzt nur eine Übung in Worldbuilding, die Gibson hier vollführt hat? Nee, kann nicht sein, weil es gleichzeitig auch noch eine coole so eine Noir-Story ist mit Gangstern. Das verwebt sich so elegant ineinander. Das hat mir so gut gefallen und hat mich so stark an Chiba City Blues erinnert. Und an deine Theorie, die du geäußert hast, die ich jetzt noch viel, viel plausibler finde, weil du hast nämlich gesagt, dass es dir ein bisschen so vorkommt, als wäre Chiba City Blues auch als Kurzgeschichte konzipiert worden.
Ja, es ist nämlich eine Kurzgeschichte, die kann für sich stehen.
Richtig, wenn man mal diese Armitage-Verweise und so weiter da außen vor lässt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass aus Chiba City Blues letztendlich die Idee erwachsen ist, eben den Neuromancer zu schreiben, weil die ähnlich strukturiert sind. Also auch das hier könnte irgendwie der erste Teil eines Buches sein. Da sehe ich so viele Parallelen und das macht irgendwie jetzt Burning Chrome als Kurzgeschichte für mich auch nochmal so ein bisschen so besonders. Fast so, als wäre das so eine Skizze, so ein erster Entwurf, mal ein Versuch von Gibson. Wie kann das funktionieren als Vorbereitung sozusagen, dann darauf Neuromancer zu schreiben? Und 2 Jahre später zu veröffentlichen. Jetzt weiß ich natürlich auch jetzt nicht genau, wann hat Gibson mit Neuromancer angefangen, wann hat er mit Burning Chrome angefangen, sind die teilweise parallel entstanden, weiß ich jetzt nicht so genau, aber das sind so viele Parallelen, die ich da sehe. Und dann deswegen weiß ich gar nicht, was irgendwie mehr Sinn macht, erst Burning Chrome zu lesen oder erst Neuromancer zu lesen. Gewinnt vielleicht beides stark voneinander.
Ja. Kommen wir zur nächsten Geschichte, die uns, glaube ich, ein bisschen spalten wird, vielleicht, Fragezeichen, gerade weil es da auch noch einen Film zu gibt, der uns vielleicht auch spalten wird, Fragezeichen.
Vielleicht.
Haben wir wieder einen Streit, eine Kontroverse im Spore Radio.
Ja.
New Rose Hotel, 1984, im gleichen Jahr wie Neuromancer, erschien wahrscheinlich dann vorher geschrieben, natürlich. Jetzt können wir vielleicht mal zuerst fragen, oder nee, wir fragen erst nach der Zusammenfassung, die, glaube ich, wieder von mir kommt, richtig? Nee, oder kommt die von dir?
Nee, du darfst gerne zusammenfassen.
Okay, ja, ist auch schnell zusammengefasst tatsächlich. Es geht um zwei Firmen-Extraktionsagenten, die wir sie auch schon kennen, nämlich wie unser guter Turner auch einer ist quasi. Nur die sind nicht so ganz so martialisch, sondern die sind eher so ein bisschen eleganter, regeln die das nämlich immer, weil der Ich-Erzähler und sein Partner Fox, die sollen Hiroshi, ein Wissenschaftler von Mars, entführen und nach Marrakesch schicken, damit er da in einem Labor arbeitet. Das ist im Wesentlichen die Story. Und sie wollen das eben nicht machen wie Turner durch Waffengewalt, sondern sie lernen in einer Bar eine femme fatale kennen, eine wunderschöne Frau, Sandy mit 2 i. Und die soll eben Hiroshi verführen und ablenken, damit die Entführung stattfinden kann. Das ist im Prinzip die Story. Natürlich verliebt sich der Ich-Erzähler, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt benannt wird, verliebt sich in Sandy. Und das, was zwischen Sandy und Hiroshi stattfinden soll, soll natürlich auch keine Liebe sein, sondern es soll ja fingiert sein. Und am Ende, wir begleiten halt die ganze Zeit den Erzähler. Am Ende geht irgendetwas furchtbar schief. Es gibt einen Unfall im Labor, alle sterben, Sandy ist verschwunden und der Ich-Erzähler liegt in einem Sarg und wartet quasi auf seine Henker und erzählt uns eigentlich die Geschichte erst aus dem Sarg hinaus, was schiefgegangen ist. Er will selber erinnern, was eigentlich gelaufen ist, und der hat auch Liebeskummer, er vermisst Sandy. Das ist ja im Prinzip die Geschichte. Mhm. Und der Sarg steht eben im New Rose Hotel. Also das New Rose Hotel ist quasi ein Sarghotel.
Ja, das fand ich übrigens sehr schön, dieses Bild eines Hotels komplett aus Särgen, weil das auch eher so beschrieben ist, als wären die alle so aufeinander gestapelt. Ich konnte mir das gar nicht richtig vorstellen. Aber ein sehr beklemmendes Bild. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, wenn Burning Chrome die Blaupause für Neuromancer ist, dann ist New Rose Hotel eine Blaupause für Count Zero. Zumindest für den Turner-Plot. Mhm. Das ging jetzt aus seiner Zusammenfassung schon hervor. Ich würde sagen, Gibson exploriert in dieser Geschichte das Konzept dieser Firmenkriege. Battles der Zaibatsus und des Umgangs mit dem Personal. Was eine ziemlich spannende Angelegenheit ist, thematisch. Und 1984 erschien, also 2 Jahre vor Count Zero. Aber wiederum, da ich ja Count Zero schon gelesen hatte, ich die Geschichte eher redundant fand. Und jetzt kommt vielleicht das, wo wir uns spalten. Dann kannst du jetzt, das kannst du gerne ausführen, was dir daran gefallen hat, weil ich glaube, sie hat dir gefallen. Mir hat sie nicht so gut gefallen, weil ich das Konzept nicht so genießen konnte, weil es mir schon so vertraut war. Und ich finde New Rose Hotel im Gegensatz zu Burning Chrome kein mitreißendes Narrativ bietet, sondern ein sehr schneller, wirrer und knapper Tatsachenbericht ist. Also fast schon so ein distanzierter, erzählender Bericht, wo sehr viel Exposition die ganze Zeit passiert und sehr viele Locations wechseln und man durch die Zeit huscht. Aber mir fehlte der Anker, der mich sozusagen an der Geschichte hält. Ja.
Genau, dieser Location-Wechsel wie in so einem James-Bond-Film oder so, oder in einer James-Bond-Geschichte so, ne?
Ja.
So detektivmäßig, und das sind halt so Jetlagger, die irgendwie immer nach, auch ähnlich wie jetzt dieser Bobby-Charakter in der Geschichte in Burning Chrome, eigentlich auch immer so das nächste große Ding will, weil Fox ist auch immer auf der Suche nach dem Edge. Er nennt es eben das Edge, so das gewisse Etwas an diesen Leuten, die er entführt. Er will immer so den neuen perfekten Wissenschaftler quasi finden und meinte dann irgendwie, der hat das Edge vom Edge und so weiter. Es geht immer so ums Edge. Und der Ich-Erzähler ist auch ein bisschen, was heißt passiver, er ist auf jeden Fall nicht ganz so in. Er will einfach nur das Geld, kann man sagen. Das Geld und irgendwie auch irgendwie vielleicht in Familiengründen vielleicht nicht unbedingt. Er möchte halt glücklich werden im Leben vielleicht.
Ja.
Kann man da reinlesen. Ich muss auch sagen, mich hätte jetzt nicht so sehr dieser Plot um die Entführung interessiert. Ich meine, gut ist zu sagen, dass das jetzt abgegriffen ist, natürlich schwierig, weil es ist ja auch eine andere Entführung. Es ist nochmal ein bisschen andere Erzählung, wobei es stimmt schon, das hat auch viel eben von diesem Biologen, der entführt werden soll und so weiter. Ich fand vor allem stark an der Geschichte das Bild, was gezeichnet wird, dass der im Sarg liegt und Liebeskummer hat und diesen Schmerz und diese Beziehung zwischen den beiden. Und eben das, was man aus dem Hardboiled Detective Roman kennt, zu dem ich später nochmal kommen werde, kleiner Teaser, das hat mir sehr gut gefallen. Also dieses einerseits emotionale, aber auch das Kühle, so Sätze wie "You touched him for us, Sandy. You touched him just right." Also das hat mir schon sehr gut gefallen, diese ganzen abgeklärten, aber auch zutiefst traurigen Sätze. Und es wird ja auch angedeutet, dass Sandy schuld an diesem Unfall ist irgendwie. Das habe ich nicht ganz genau verstanden, aber es wird eben auch nur vage angedeutet, dass sie irgendwie diesen DNA-Synthesizer umprogrammiert hat irgendwie, als sie da mit Hiroshi am Gange war. Genau, also es ist auf jeden Fall eine Geschichte von Liebe und Verrat, und das hat mir einfach gut gefallen. Ich würde die durchaus nochmal lesen, aber eben dann eher wegen diesem Sprachgewaltigen, was in der Geschichte eben auch drin ist, genau wie in den anderen Geschichten. Vom Plot her, ja, ist geschenkt, ist nicht so super komplex und ist auch ein bisschen erwartbar, kann man sagen.
Ja, ich finde, der Geschichte tut es halt nicht gut, dass da so viel Plot drinne steckt. Also ja, so genau. Jetzt nicht die zentrale Handlung, aber Exposition sollte man es eigentlich vielleicht eher nennen. Ich finde, da steckt zu viel drin, was am Punkt vorbeigeht, weil das, was du ansprichst, das finde ich von der Idee auch spannend, und es gefällt mir von der Idee auch sehr gut, dieser Schmerz und dieser Verrat auch irgendwie, der da impliziert wird, und diese Situation, dieses sich zurückerinnern. Ich finde nur, für mich kam es in der Geschichte nicht gut rüber. Aber das ist eine rein subjektive Kritik, weil dich hat es ja überzeugt. ich finde ja eine andere mediale Verwertung dieser dieses Materials hat das wesentlich besser gemacht, aber dazu kommen wir ja gleich.
Mhm. Ja. Kommen wir gerne gleich zu. Wieder mal habe ich noch eine Sache rausgeschrieben, dass Europe was a dead museum, das hast du auf den Punkt gebracht, glaube ich, in unseren Folgen zu Mona Lisa Overdrive hast du das auch immer wieder angedeutet, dass Europe eben so ein bisschen, das kam uns aber auch schon in Count Zero so vor, dass Europe eben so ein bisschen als so das, was noch so ein bisschen ursprünglicher ist, festgestellt wird. Und das würden wahrscheinlich US-AmerikanerInnen heute auch so sehen, dass Europa eben so ein abgefahrener Kontinent ist, wo auch noch so viel irgendwie so Kultur, so alte Kultur auch einfach drauf ist, weil es ja auch so ist. Ne? Also klar, ist einfach jetzt, wenn man aus einer westlichen Perspektive, Ausrufezeichen, Geschichte betreibt, quasi jetzt also die Kultur der US-amerikanischen UreinwohnerInnen komplett ignoriert, kann man sagen, ja, die US-Amerikaner haben selbst keine Kultur, auf die sie aufbauen können, sondern die liegt ja auch in Europa. So. Mhm. Und deswegen fand ich das nochmal ganz interessant, diesen Hinweis. Und ja, dann der letzte Satz, ich meine, das war mir dann auch fast schon zu cheesy, aber irgendwie, vielleicht stehe ich einfach ein bisschen drauf, dass man so ein bisschen das Offensichtliche nochmal übertreibt, also so, it's alright, baby, only please come here, hold my hand. Das fand ich dann schon so einen sehr, fast schon gibt es einen untypischen Satz, aber hat mir trotzdem irgendwie gut gefallen, so dieser Liebeskummer, dieses, sich nicht lösen können und so weiter und oft gleichzeitig auch auf den Tod warten. Das fand ich einfach ganz gut. Ich muss aber auch sagen, ich meine, es klingt jetzt vielleicht doch ein bisschen so raus. Ich fand die Geschichte einfach gut, aber auch nicht so überragend wie jetzt Burning Chrome oder eben auch Johnny Mnemonic oder so.
Mhm.
Ja. Ja, der Film. Abel Ferrara 1998 mit Christopher Walken, William Dafoe, den man unter anderem aus Speed 2 kennt.
Speed 2 Cruise Control.
Und Asia Argento. Ja, die Speed 2-Geschichte, die hast du mir erzählt.
Ja, ich habe den gibt es eigentlich nirgendwo so richtig, diesen Film. Und dann habe ich ihn mir kurzerhand bestellt bei einem Online-Versandhandel, nicht dem großen Bösen. Und ich meine, man denkt da ja nicht drüber nach. Man sieht es einfach, okay, kostet ein paar Euro und ein paar Pfennige. Und dann kauft man das einfach und dann kam er bei mir an und dann kam das böse Erwachen, weil dann nämlich nur die deutsche Tonspur drauf war. Also praktisch so eine Art Überbleibsel von 2001 oder wann auch immer DVDs den Markt erobert haben. Also da war ich ein bisschen traurig, aber was soll ich machen? Ich habe ihn dann auf Deutsch geguckt. Naja, dazu gleich nochmal. Aber ja, auf der DVD fand ich ganz lustig, da waren so die Hauptdarsteller irgendwie aufgelistet und Hauptdarstellerin, aus welchen Filmen man sie so kennt. Und da stand das eben genau drauf. Willem Dafoe, ne? Den kennt man vor allem aus Spider-Man, American Psycho, okay. Und Speed 2, Cruise Control.
Nicht etwa Platoon, nein.
Ja, nein.
Kennt überhaupt wer noch Speed 2? Ich meine, Speed ist ja schon so, kennt man den noch? Weiß ich nicht. Aber Speed 2, ich meine, wir kennen den noch, weil wir ihn damals, glaube ich, auch gesehen haben und als Teenies cool fanden wahrscheinlich.
Nee, Speed 2 habe ich, glaube ich, nie gesehen.
Also
ich
als Teenies meine ich so, wann kamen die raus? Dann waren wir so 10, 11, 12, da hatten wir, glaube ich, Speed cool.
Speed also 2? ich habe immer Speed geguckt, wenn der im Fernsehen kam. Das war immer so Samstagabends auf Pro7, so. Mein Papa dachte dann auch so, geil, Speed, habe ich Bock drauf, gute Action, hat der kleine Alexander mitgeguckt. Ja. Mit unserem guten Freund Keanu Reeves natürlich. Und Speed 2 habe ich, glaube ich, nie gesehen. Aber ist ja einer der großen Filme von Willem Dafoe. Also, und ich mag Willem Dafoe. Also vielleicht ja, kann der was.
Ja, ja. Kann man den unter Science-Fiction sehen? Dann können wir ihn ja auch mal zusammen besprechen. Ist es Science-Fiction? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommis. Speed 2 Science-Fiction. Ja, ja, der Film. Wie fandst du den denn, Alex?
Ich bin Fan.
Ja?
Ja, ich bin Fan. Okay. Ich bin Fan von diesem Film.
Du hast nämlich gesagt, du willst die Letterboxd nicht loggen, nicht bewerten.
Bevor wir die Aufnahme machen, ja.
Also ist sowieso schwierig, Filme zu bewerten mit Sternen. Aber gerade wenn man eben das für einen Podcast bespricht, bewerte ich die einfach grundsätzlich nicht mehr. Und den Film möchte ich deswegen auch gar nicht bewerten, weil ich will mir einfach keine Gedanken machen, wie ich den finde vielleicht auch. Weil irgendwie, vielleicht war ich einfach an dem Abend nicht in der Stimmung, mir den anzugucken. Ich habe ihn auf Englisch gesehen, was vielleicht ganz gut war. Wobei ich muss auch sagen, der Sound, ich meine, jetzt hast du den Vorteil, dass es auf Deutsch war, aber der Sound war extrem schlecht abgemischt. Das war so ein bisschen wie wenn man irgendwie, kennt man ja, wenn man selber mal irgendwie was filmt und der Sound natürlich nicht gut abgenommen wird, dass dann quasi die Leute, die hinten im Raum sind, einfach viel leiser sind als die Leute, die vorne im Raum sind und so.
Ja,
so war der Sound des Films. Ich weiß nicht, ob das im Deutsch auch so war.
Nee, war ja
synchronisiert. Und ja, so diese Ästhetik, ich meine, es ist halt ein experimenteller Film, muss man sagen. Es ist ein Arthouse-Film.
Ja, exakt. Quasi, es ist ein quasi Arthouse-Film, würde ich auch sagen.
Und also die Ästhetik dieses Films ist halt ist extrem 90er Jahre. Also das, ich finde, der Film ist ein 90er Jahre Film, wie man das, also man sieht das Film schon an, gerade so Speed ist auch ein 90er Jahre Film. Aber es gibt auch Filme, die aus den 90er Jahren, denen man das nicht so direkt in your face anmerkt. Diesen Film merkt man das aber total an. Ein bisschen so Gernsback-Continuum mäßig, wie man sich eben dann so eine Zukunft vielleicht vorstellt. Das kam mir so ein bisschen billig rüber, so das ganze Setting irgendwie. Das hat mir schon mal nicht so gut gefallen. Und es sah ein bisschen aus wie so ein 90er-Jahre-Musikvideo, weil die Musik eben auch so war, so grunchig und so. Es war jetzt nicht so sehr so synthwavig, also auch, aber es war auch so, teilweise lief da halt so Grunge-Rock. Und das hat mir hat der Film nicht so gut gefallen, kann man sagen. Wobei ich dann sagen muss, ähnlich wie in der Geschichte, fand ich das Ende dann doch mitreißend, also so das letzte Drittel des Films, der Film dauert 90 Minuten, wo es dann eben wirklich um diese Liebesgeschichte und diese Trennung und das Leben im Sarg geht. Das hat mir dann doch wieder ganz gut gefallen, da konnte ich dann irgendwie auch wieder mit connecten irgendwie, aber so der Rest der Geschichte und diese Darstellung, wie ist der überhaupt dargestellt? Und es sind ja sehr viele verschiedene so Kamerafilter benutzt irgendwie in dem Film, um irgendwie so nicht Cyberspace darzustellen, sondern so Überwachungskameras und er ist auch sehr fragmentarisch einfach, der Film. Das kann man dem schon irgendwie anrechnen, es ist einfach ein experimentelles Ding und William Gibson hat ja auch in dem Film mitgearbeitet. Ist sozusagen approved. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, irgendwie war das irgendwie mal in so einem Arte-Bericht über Cyberpunk oder so. Oder irgendwann habe ich mal gehört, dass William Gibson dann erzählt hat, dass Abel Ferrara ihn immer angerufen hat und gefragt hat, ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie kann man das gut darstellen? Also William Gibson war quasi so ein bisschen auch noch so an dem Dreh involviert, nicht nur am Drehbuch. Finde ich ganz, ganz spannend. Das ist auch so ein bisschen, dadurch kann man ja auch sagen, es ist ein bisschen auch Gibsons Vision gewesen, wie man das so in den 90ern eben umsetzen konnte. Muss vielleicht aber auch sagen, dass Matrix dann auch aus den 90ern ist. Matrix da irgendwie zumindest visuell einfach ein bisschen mehr raushaut. Ist aber auch kein Arthouse-Film. Das hab ich, glaube ich, so wild mich ausgetobt, aber vielleicht kannst du dich auch nochmal austoben, warum du den Film denn gut fandest.
Ja, ich fand den gut. So, wir stecken aus. Das war's von Spore Radio. Wir sehen uns da. wo soll ich da jetzt ansetzen? Also, ich würde erstmal sagen, man kann sich darüber streiten, ob New Rose Hotel überhaupt ein Science-Fiction-Film ist oder nicht. Weil wer eine Verfilmung von Gibson erwartet, im Sinne von, dass man Gibson darin wiedererkennt und Cyberpunk wiedererkennt, der wird, glaube ich, extremst enttäuscht sein von diesem Film. Oder extremst begeistert sein, so wie ich, weil ich habe nämlich, ehrlich gesagt, ich habe nämlich eher so ein bisschen so ein 90er-Jahre Trash-Faktor erwartet, wie man ihn vielleicht auch bei Johnny Mnemonic sehr stark wiederfindet und war dann heilfroh, dass das nicht der Fall war, sondern dass wir uns hier tatsächlich im Arthouse-Territorium befinden und einfach diesen Mut zu haben, diese Geschichte auf diese Art und Weise zu erzählen, ohne den Schwerpunkt auf das Gibson's Worldbuilding zu legen, sondern diese Charaktere zu nehmen, die in der Geschichte praktisch eigentlich 0,0 charakterisiert sind. Und hier irgendwie was aus diesen Charakteren zu machen, das habe ich dem Film irgendwie hoch angerechnet. Und stilistisch würde ich dir widersprechen wollen, ich finde ihn gar nicht so extrem 90er. Der hat manchmal so einen Fernsehfilm-Look und der benutzt manchmal diese Filter, die ein bisschen komisch sind, gerade am Anfang in dieser Club-Szene. Aber darüber hinaus haben wir es da weder mit Techno-Musik, sehen wir uns konfrontiert, noch mit irgendwie schnellen Schnitten und irgendwelchen anderen Abstrusitäten oder extrem schrägen Kameraeinstellungen, sondern der ist sehr bewusst. Und diese fragmentarische Erzählweise, die fand ich eher im Kleinen, hat mich die fasziniert, die fand ich sehr gut. Das fand ich handwerklich gut gemacht. Der Film traut sich, manchmal sind die Szenen so sehr klassisch irgendwie und hast halt längere Dialogszenen, die ein bisschen langweilig sind. Und dann, wenn es aber darum geht, den Plot ein bisschen anzutreiben, dann traut sich der Film was und dann wird er irgendwie fragmentarisch und dann siehst du manchmal diese Überwachungsbilder oder dann gibt es nochmal eine Rückblende oder du siehst einfach Szenen, die nicht wirklich damit zusammenhängen und das kulminiert dann ja alles in diesem letzten angesprochenen Drittel, wo der Film mich dann auch wieder völlig eingefangen hatte und ich auch irgendwie mit Defoe da so am Boden lag gefühlt und mich irgendwie daran erinnert habe und mich mit diesem vermeintlichen Verrat auseinandersetzen musste. Der ja auch wie in der Geschichte im Endeffekt aber auch nicht eindeutig aufgelöst wird, sondern du bist mit dem Gefühl alleine. Und das fand ich so gut. Es ging gar nicht darum, narrativ zu erzählen, sondern das Gefühl zu transportieren. Und deswegen finde ich, ist New Rose Hotel eine geile Verfilmung, weil eine höher budgetierte Verfilmung oder eher eine Sci-Fi-Richtung hätte sich das gar nicht getraut, das in diesem Stil zu machen. Ja. Und wir reden jetzt die ganze Zeit von Arthouse, also ist jetzt nicht so, als wäre der Film irgendwie total abstrus oder total sequenziert oder überhaupt nicht irgendwie konsumierbar. Überhaupt nicht. Also den kann man sich gut angucken.
Ja, also vielleicht überzeugst du mich gerade auch ein bisschen damit. Ich fand den Film ja auch nicht furchtbar schlecht. Man muss durchaus für so einen Film in der Stimmung sein. Und da wir jetzt ja für den Podcast irgendwie gucken, ja, mussten nicht, aber gucken wollten eben als Vorbereitung. Ja, und da habe ich den einfach mir angeguckt und war aber vielleicht gar nicht so, jetzt so in Stimmung für diese Art von Film. Man muss eben in Stimmung sein, wenn man sich vielleicht mal den Trailer vorher anguckt und so, man weiß, was auf einen zukommt. Ist eben jetzt nicht so ein leichter Popcorn-Abend, kann man sagen. Also es ist kein Film, der extrem unterhält, sondern eher irgendwie einem was zeigt, kann man sagen.
Ja. Und aber der kann einen schon abholen. Aber
der kann einen schon jetzt
auch
abholen,
von mir, genau. Weil ich war eigentlich auch gar nicht so sehr in Stimmung. Ich habe den da gestern geguckt. Und es war auch schon etwas später. Und ich dachte so, ja, aber jetzt guckst du ihn. Ich muss ja. Und dann hat er mich aber abgeholt, weil ich war wirklich überrascht. Der hat einen Überraschungsfaktor, der glaube ich, enttäuschen kann oder positiv überraschen kann.
Wie fandst du denn das Schauspiel? Ich meine, das sind ja sehr hochrangige Schauspieler. Ich meine, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt Asia Argento, das ist die Tochter von Dario Argento, dem berühmten italienischen Horrorfilm-Regisseur. Die habe ich, glaube ich, in keinem Film bisher gesehen, tatsächlich. Was man mir hoch anrechnen kann, ist, dass sie ja diese MeToo-Bewegung übrigens losgetreten hat. Das war vor ein paar Jahren, war sie das. Mit anderen SchauspielerInnen natürlich auch. Und deswegen kann ich jetzt nicht so beurteilen, ob es auch eine super Schauspielerin ist. Ich meine, in dem Film fand ich sie jetzt okay oder fand ich sie gut. Aber grundsätzlich das Spiel, es ist jetzt nicht so die beste Darbietung von den beiden männlichen Schauspielern, glaube ich. Also die habe ich schon in besseren Rollen gesehen. Und es ist ja immer so diese leidliche Diskussion von wegen, habe ich mir jetzt Frodo wirklich so vorgestellt wie Elijah Wood und so. Und in dem Film fand ich es halt wirklich also Willem Dafoe fand ich okay, der ist ja auch noch eben jünger gewesen, als er heute ist, ganz klar, ist ja auch einige Zeit vergangen, aber Christopher Walken, ob der so gut besetzt ist, weiß ich einfach nicht, für diesen Fox, der ist einfach zu alt gewesen, fand ich.
Ja, ich finde, bei so einer Kurzgeschichte ist es jetzt nicht so, als ob in der Geschichte Fox jetzt irgendwie der super ausdifferenzierte Charakter ist. Ja,
das stimmt.
Klar, wenn es nicht deiner Vision davon entsprochen hat, dann kann einen das schon ein bisschen rausreißen.
Deswegen meine ich ja, es ist eben immer
müßig. Kann ich schon verstehen. Ja, es ist total müßig, aber die Geschichte bietet auch einfach nicht so viel Vorlage dafür. Deswegen kann ich so akzeptieren, wie es gelaufen ist, weil der Film sich halt, das ist halt Ferraras Interpretation davon gewesen und damit irgendwie valide. Christopher Walken ist halt so ein verrückter alter Mann in dem Film, kann man sagen. ich kann leider das Schauspiel nicht so ganz beurteilen, weil ich musste ihn ja dann mit der deutschen Synchro gucken, die akzeptabel ist. Man gewöhnt sich nach einer kurzen Zeit dran. Für mich war es schon sehr schwierig, weil ich bin da ein sehr elitaristischer Purist, was das angeht, eigentlich. Plus, ich weiß nicht, ob du dich noch so zurückerinnerst an deine Filmvergangenheit, aber in so gerade so Filmen aus den 90ern, da werden immer irgendwelche Nebenrollen von Norbert Gastel gesprochen, der Homer Simpson spricht. So auch in diesem Film. Und dann denke ich immer sofort so, nein, da bin ich immer sofort raus, weil ich denke mir so, Homer, das war irgendein Dude in Marrakesch. Das hat es auch nochmal schwierig gemacht.
Ja, das ist eigentlich ziemlich lustig. Ich hab dann aber auch noch an dich denken müssen, dass du den ja auf Deutsch gucken wirst. Und hab mir dann so gedacht, es ist, glaube ich, für den Film gar nicht so schlimm, weil er eben sowieso so fragmentarisch und so geschnitten und so. Und das Schauspiel ist ja sowieso, also kann ich dir jetzt auch sagen, ist auf Englisch auch so ein bisschen overacted. Das ist auch so vielleicht ein bisschen 90er. Also gerade auch, dass Christopher Walken in seinen Charakter dann noch so dieses Humpeln reingelegt hat, was ja auch in der Geschichte, glaube ich, nicht vorkam.
Aber ich meine, Christopher Walken und Willem Dafoe sind jetzt auch nicht bekannt für subtiles Schauspiel.
Das stimmt.
Also wenn du die beiden in einem Film versammelt hast, dann stimmt. Also da hatte ich eher das Gefühl, dass Willem Dafoe noch eigentlich eher fast schon eine dezente Rolle
das stimmt.
Spielt.
Ja, nee, aber ich schätze beide total sehr als Schauspieler, wie gesagt. Asia Argento, ja, es ist eine gelungene Femme Fatale für dich gewesen?
Jein, würde ich sagen, weil eigentlich, wie die Geschichte zunächst präsentiert wird, hat man ja eigentlich eher das Gefühl, sie ist eigentlich eher ein Opfercharakter, wenn man das Wort jetzt irgendwie in dem zusammen benutzen kann. Aber was ich damit meine, ist, sie ist ja ein Spielball und ein Objekt für alle männlichen Figuren in diesem Film.
Ja, das stimmt.
Und damit übt sie ja keine Macht aus. Und dann dachte ich erst auch so, ach, es gibt ja auch diese Szene, wo sie so, komm, wir heiraten. Und ich dachte erst so, boah, echt, jetzt was, in diese Richtung geht der Film, jetzt ist ja super weird. Aber durch dieses geile, offene Ende und diese ellenlange Reflexionsszene, wo Willem Dafoe sich daran erinnert und man hat den Verdacht und dann wird diese Szene praktisch nochmal gezeigt und du hast einen komplett anderen Blick auf ihren Charakter und betrachtest es mit komplett anderen Augen, denkst du so, Alter, wie perfide ist das bitte? Weil es wird halt die Frage aufgeworfen, ob sie ihn nicht die ganze Zeit manipuliert hat, nämlich William Dafoes Charakter und nicht den Hiroshi. Und das macht der Film super clever und lässt es halt am Ende auch unbeantwortet.
Ja.
Insofern, wenn man es so lesen möchte, dann finde ich sie ziemlich cool als Charakter. Ja.
Ja, also kann man, ich würde auch durchaus so eine Schauempfehlung rausgeben, gerade wenn man jetzt irgendwie nochmal auch quasi noch mit uns quasi diese Sprawl-Trilogie abschließt und nochmal einen Film gucken will, der auch damit wirklich connected ist, zumindest mit dieser Geschichte. Cyberpunk, klar, ich meine, das konnte man wahrscheinlich auch einfach durch das Budget nicht so richtig darstellen. Es ist ja immer eine Stadt zu sehen, über die dann gefilmt wird, immer so das gleiche Bild, über dieser Turm und noch so ein anderes Gebäude.
Ja.
Aber
zu dem Punkt noch eine kurze Sache, was mir nämlich auch gefallen hat, ist die Darstellung, wie diese, weil der Film vermeidet es einfach, Technologie zu zeigen.
Ja.
Fast durchgängig. Und das fand ich ganz cool gemacht, weil immer wenn die sich diese Überwachungsbilder angucken, dann gibt es fast keine einzige Szene in dem Film. Also ganz selten nur, aber die meiste Zeit siehst du nicht, wie die das gucken.
So nur diese Filter darüber.
Genau, du siehst nur das gesamte Bild halt einfach, aber nicht auf welchem Medium die das schauen, sodass du dir quasi selber dazu denken kannst. Vielleicht sehen die das quasi so über einen Chip im Auge oder was auch immer. Also
genau.
Der Film lässt das einfach auch unbeantwortet.
Man sieht irgendwann mal so einen kleinen Fernseher, so einen kleinen Bildschirm, so wie so ein Handy oder sowas.
Ja, das stimmt, aber die meiste Zeit irgendwie nicht. Und da kann man irgendwie, die Fantasie kann das einfach selber ausfüllen. Fand ich auch ein ganz nettes Detail. Und ich bin tatsächlich interessiert jetzt an dem Regisseur, weil das war der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Und ich weiß aber, dass er auch Body Snatchers gemacht hat, Regie geführt hat. Das Remake von Invasion of the Body Snatchers. Also das zweite Remake sozusagen. Auch aus den 90ern. Das werde ich mir mal besorgen und dann auch nochmal im Podcast mal sagen, wie ich das fand.
Ja. Wir erinnern uns nochmal zurück an unsere erste Folge. Dort haben wir ja gesagt, dass Cyberpunk sowohl vom Film Noir als auch von dem literarischen Abbild oder Vorbild des Film Noir, den Hardboiled Detective Stories, inspiriert wurde. Aber die haben wir ja damals ein bisschen unterschlagen. Alex, weißt du denn, was der Hardboiled Detective ist?
Du, per Definition, nee, auf keinen Fall. Ich habe nur eine vage Vorstellung davon, weil man mit Film Noir bestimmte Tropes in Verbindung bringt. Ich denke da jetzt an Jack Nicholson aus Chinatown.
Mhm. Okay, den habe ich gerade nicht so vor Augen, den Film Chinatown. Das ist ja auch, könnte man fast schon sagen, so ein New-Noir-Film, weil der ja schon ein bisschen später gedreht wurde. Es geht ja um den Herstellungszeitraum quasi. So ja, diese schwarze Serie, die ist dann so, glaube ich, bis in die 50er Jahre entstanden. Das sind so die berühmtesten Film-Noir. Kann man auch mal Wikipedia sich angucken, was die schwarze Serie ist. Aber das ist jetzt ja wieder Film-Noir. Wir wollten jetzt mal zum
Detective. Ja,
genau. Also wir wollen jetzt mal zum Hardboiled Detective, also diesen Hardboiled Detective Stories kommen. Und das ist, also der Hardboiled Detective ist eine literarische Figur des angloamerikanischen Kriminalromans, entstanden in den 20er und 30er Jahren, also erneut zu Zeiten der Wirtschaftskrise, hatten wir heute ja schon mal, was diese Gernsbacks angeht. Dieser Figurentypus hat eine illusionslose bis zynische Sicht auf die Welt. Der Hardboiled Detective ist nur den eigenen Vorstellungen von Recht verpflichtet. My ethics are my own, sagt beispielsweise Race Williams, der von Carol John Daly geschaffene Urvater aller abgebrühten Private Detectives, bereits in The Snarl of the Beast. Finde ich ganz spannend, dass es da auch so eine Art, so eine Art Catchphrase gibt, wie auch bei Cyberpunk, dieses High-Tech, Low-Life gibt es hier eben, My ethics are my own, finde ich ganz schön. Also der Hardboiled Detective steht selber am Rande der Legalität, neigt zu Selbstjustiz, nimmt wenig Rücksicht auf geltende Gesetze. Das kennt man ja auch, diesen Trope, glaube ich, aus so auch so 80er-Jahre-Actionfilmen, wo dann immer so, ah, sie haben aber die ganze Stadt zerstört und so, ja, aber, also so Dirty Harry-mäßig, so dieses, ja, aber, ich musste den Verbrecher fangen um jeden Preis, so dieses, das ist auch so ein dem entsprungen quasi. Notfalls macht er auch von der Schusswaffe Gebrauch und lebt in latentem oder offenen Konflikt mit der Polizei, für die er teilweise auch arbeitet, wie jetzt Dirty Harry zum Beispiel. Das bin ich wieder beim Film, muss man echt aufpassen, dass man nicht immer abspringt. Aber das ist eben, es geht hier eben auch damit einher natürlich. Ist eben eigentlich eine Identität zwischen diesen beiden Medien. Genau, und ja, habe ich jetzt schon gesagt, weil der Hardboiled Detective früher selbst Polizist oder Justizbeschäftigter war und den Dienst quittiert hat. Da musste ich an einen meiner Lieblingsfilme denken. Das ist wieder ein subtiler Verweis auf Kino Korea, aber den Film hast du auch gesehen. The Chaser. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnern kannst, diesen Film. Ja, da geht es ja um einen Pimp, der quasi an einem Mordfall arbeitet, wenn man so ausdrücken will. Und der war früher eben auch Polizeibeamter und hat deswegen noch Kontakte zu seinen alten Freunden quasi. Das ist quasi auch wie so eine moderne Version dieses Hardboiled Detectives und des Film Noirs auch, weil der Film ja in den 2000ern entstanden ist und auch nicht mehr natürlich zu dieser klassischen Serie zählt. Man könnte sagen, checks all the boxes. Also wir haben halt Korruption, femme fatale, Männlichkeit, Darstellungen, Idealisierungen, Alkohol, Zigaretten und die Fesseln der Vergangenheit. Die spielen eine Rolle und da kann man jetzt bei den Geschichten, die wir heute besprochen haben, kann man wirklich, glaube ich, überall einen Haken hintermachen. Das haben wir alles in den Geschichten drin. Gerade auch diese Drogen. Und auf meiner Ausgabe von Burning Chrome steht eben auch: Gibson ist der Raymond Chandler of Science Fiction. Wer ist Raymond Chandler eigentlich? Es gibt ein paar berühmte Autoren dieser Hardboiled Detective Stories. Das sind eben der schon erwähnte Karen John Daly, Dashiell Hammett oder eben Raymond Chandler, der wohl den bekanntesten Hardboiled Detective Roman geschrieben hat, The Big Sleep, erschien 1939. Und der Roman gilt heute als einer der großen Klassiker des 20. Jahrhunderts. In ihm tritt der Detective Philip Marlowe erstmals auf, der 1946 von Humphrey Bogart in der gleichnamigen Verfilmung gespielt wurde. Ist einem vielleicht alles ein bisschen so ein Begriff. Ich kenne jetzt auch nicht alle dieser Filme, ich kenne ein paar und man könnte sich durchaus mal mehr damit beschäftigen, gerade wenn man eben auf Cyberpunk steht, weil das hat ja damit schon sehr viel zu tun, wie wir jetzt gerade gemerkt haben. Kennst du denn Raymond Chandler, Alex?
Hätte mir jetzt nichts, also ich habe den Namen schon mal gehört, ich hätte es jetzt nicht gewusst, aber als du jetzt The Big Sleep erwähnt hast, das ist mir ein Begriff, ja.
Ich habe gerade zufällig das Buch von Raymond Chandler da, Der große Schlaf, habe ganz zufällig. Und ich habe mir gedacht, ich werde einfach mal den ersten Absatz vorlesen, damit man so ein bisschen Eindruck bekommt, wie der so geschrieben hat, was uns vielleicht auch bekannt vorkommen könnte. Es ist leider jetzt auf Deutsch, wir haben heute viel über englische Zitate gesprochen. Aber naja, also das ist jetzt der erste Absatz von Der große Schlaf. Es war gegen 11 Uhr morgens, Mitte Oktober. Ein Tag ohne Sonne und mit klarer Sicht auf die Vorberge, was klatschkalten Regen verhieß. Ich trug meinen kobaltblauen Anzug mit dunkelblauem Hemd, Schlips und Brusttaschentuch, schwarze Sportschuhe und schwarze Wollsocken mit dunkelblauem Muster. Ich war scharf rasiert, sauber und nüchtern. Egal nun, ob's einer merkte. Ich war haargenau das Bild vom gut gekleideten Private Detective. Ich wurde von 4 Millionen Dollar erwartet. Ja, Alex, was kommt dir denn daraus vielleicht bekannt vor? Welche stilistischen Eigenheiten und welche Tropes?
Eine knappe, rhythmische Sprache, die sich vor allem in kurzen Sätzen ausdrückt, die wir so auch in der deutschen Übersetzung, gerade von Neuromancer, auf jeden Fall wiedererkennen. Und dass wir es mit einer kurzen, knappen Beschreibung zu tun haben, ne, der Himmel hatte die Farbe von, ne, du weißt, und hier halt auch nur so, ja, klatschnasser Regen. Also ein kurzes, evokatives Bild, was einfach direkt mal nur so Blitz wie in so einem Flash, einfach so hier, das ist die Stimmung, die jetzt zu erwarten ist.
Was mir noch aufgefallen ist, ist so die Materialien, die beschrieben werden. Das macht Gibson ja auch. Er beschreibt ja auch, wir haben den Temperschaum lieben gelernt. Und hier ist auch jetzt nicht so sehr die Materialien, sondern aber genau, was er anhat natürlich. Wo das ja eigentlich gar nicht zu dem Bild passt, dieses kurze, knappe, aber dann wird doch genau beschrieben, was er anhat. Ähnlich wie jetzt, Cyberpunk damit spielt, dass man sich eigentlich genau vorstellen kann, was gemeint ist. Weil es eben auch viel mit so ganz klassischen Tropes spielt das wiederum ja auch mit so klassischen Tropes. Wobei man jetzt vorsichtig sein muss mit dieser Aussage, weil diese Tropes gehen ja darauf zurück. Also ich glaube, jeder kennt Humphrey Bogart in seinem Trenchcoat. Und das geht ja genau darauf zurück. Und ich habe mir jetzt überlegt, Alex, dass wir ein kleines Spiel spielen.
Okay.
Ja, dafür werde ich mir aber erst nochmal, ich habe in meiner Küche noch einen letzten Rest vom Black Label gefunden. Das ist ein Johnny Walker Blended Scotch Whisky und den trinken sie in New Rose Hotel im Buch und im Film. Ich werde den jetzt einschenken und hoffe, dass ich dadurch eine ganz rauchige Stimme bekomme, eine ganz, eine quasi Hardboiled Detective Stimme, damit ich das Spiel gut durchziehen kann mit dir, Alex. Und ich werde jetzt schnipsen und hoffe, dass ich dann im Nachhinein noch einen schönen Soundtrack drunter legen kann. Okay. Das Spiel, was ich mit dir spielen möchte, heißt Chrome oder Chandler. Ich hab jetzt Zitate rausgeschrieben aus Burning Chrome, also aus den Geschichten, die wir besprochen haben, und aus Der große Schlaf, The Big Sleep. Und du musst mir sagen, ob es in den Geschichten, ob es von quasi von ja, Crom oder Chandler ist. Also von Raymond Chandler oder von William Gibson. So, mit womit fange ich denn an? Ich habe die Seite nicht geordnet, aber ich werde das trotzdem nochmal weiter mischen und einfach irgendwas rausgreifen.
Ja, es ist ja einfach, weil Englisch ist Gibson und Deutsch ist Chandler.
A sudden stopping of the breath in a place where no word is. But she had a plane to catch.
Ich glaube, ich erinnere mich, dass es Gibson. Mhm. Chandler oder Crom? Es ist Crom.
Ja. Da mache ich
Ricky, mal. Ricky had a plane to catch.
Genau, da mache ich dahinter mal ein
Punkt, ja.
Mache ich einfach ein Plus hinter. Ja. He sounded like a man who had slept well and didn't owe too much money.
Kommt mir nicht bekannt vor. Ist sehr kurz auch, ich sag Chandler.
Ist richtig, auch richtig.
Nice.
Dead men are heavier than broken hearts.
Chandler.
Ja. Three in the morning, making yourself a cup of coffee in the dark, using a flashlight when you pour the boiling water.
Ja. Nee, bei Chandler würde man da keine Taschenlampe nehmen. Die hätten da noch irgendwie so eine Öllampe rumstehen oder so. Ich sage Gibson, Chrome.
Sehr gut, sehr gut. Ja,
okay, so okay. Gut. Wie viele machen wir denn, bis ich verloren habe, oder was?
Nee, es kommen jetzt noch, ich weiß, es klappt die Hälfte, glaube ich.
Okay, okay.
The important thing is not to worry about it. I did worry about it, though.
Dialogisch, kennt man kaum von Gibson. Chandler.
Das ist jetzt ein erster Minuspunkt. Das ist von Gibson, Gernsback Continuum.
Ist das alles aus Geschichten, die wir auch gelesen haben? Habe ich eine Chance, mich zu erinnern? Okay.
Ja, ja, alles aus Geschichten, die wir gelesen haben.
Okay, jetzt mal Gehirn aktivieren.
You can have a hangover from other things than alcohol. I had one from women.
Chandler.
Ja. It's so hard for women, even nice women, to realize that their bodies are not irresistible.
Ach, das muss auch Chandler sein. Wo soll das passen? Wo soll das vorgekommen sein? Obwohl vielleicht New Rose Hotel. Das habe ich nicht so aufmerksam gelesen. Chrome.
Nee, das ist tatsächlich auch von Chandler.
Ah, fuck.
Aber du bist trotzdem ganz gut dabei, Alex.
Okay.
Dead men are heavier than broken hearts.
Oh, das hatten wir schon.
Ja, stimmt.
Chandler, nice, Punkt für mich.
Moment. Maybe she was slumming or cheeking out the human condition. A condition she didn't exactly aspire to.
Chrome. Ja. New Rose Hotel.
A burning Chrome.
Ja. Mhm.
And you knew how to take me there for the last time you took me.
Das ist jetzt aber New Rose Hotel.
Ja, sehr gut. Kriegst du sogar noch extra Punkte. Das war auch die letzte Frage.
Nice.
Ich kann gerade mal durchzählen. Ne? Wie viel hattest du? Ja, du hattest hart gewonnen. Ich zähle gerade mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sachen hatte ich und du hast nur 2 Fehler gemacht. Von nice, daher sehr gut. Ich glaube, es wird klar durch dieses Spiel, dass die Schreibstile ja doch vielleicht ein bisschen vergleichbar sind.
Ja.
Und vor allem auch die Themen sich immer um das Gleiche drehen. Ich habe jetzt ziemlich viele Zitate rausgegriffen, die eben sich um die Femme Fatale drehen. Und das merkt man schon, dass da Übereinstimmungen
Ähnlichkeiten sind. Ja, auf jeden Fall. Genau. Eine nette kleine Übung, Stefan. Das hat mir Spaß gemacht. Aber was habe ich denn gewonnen? Nix.
Nichts. Ja, wenn du kein Spiel mehr vorbereitet hast, sind wir auch durch für heute, oder?
Ach so, jetzt mich auch noch in so eine Ecke stellen. Von wegen, ach so, hast du kein Spiel mit vorbereitet? Wie gedankenlos von dir. Nee, ich habe kein Spiel vorbereitet, aber ich weiß, dass das mein Auftrag ist für die nächste Folge, alles klar.
Stimmt, die unsere Super Special Bonus Folge.
Ja, da gibt es Spiele links und rechts, hallo, und Gewinne, aber nee. Die nächste Folge, die wir ungefähr jetzt schon seit 10 Wochen ankündigen, ist natürlich Snow Crash, aber ich muss euch das nicht sagen. Ihr habt es alle schon dreimal gehört. Ihr habt es doch alle schon zur Hälfte gelesen. Erzählt mir doch nichts. Ihr seid doch schon vorbereitet. Die hört ihr dann in 2 Wochen. wo ich mich sehr drauf freue. Und jetzt habe ich wirklich ein bisschen Pipi in den Augen, weil jetzt gibt es ein erstmal für zumindest zwei Folgen hinten angestellt. Dann kommt er nochmal wieder.
Wobei in unserer super special Bonusfolge reden wir nochmal über den Cyberpunk an sich und auch über Snow Crash. Das heißt, das geht jetzt nicht nur über Gibson, sondern auch mal über das Genre nochmal. Knüpft quasi an unsere erste Folge nochmal ein bisschen an.
Genau.
Und genau, das könnt ihr da nochmal quasi einen Cyberpunk Best-of erwarten. Was man vielleicht auch noch so lesen könnte. Ja, und ich sag mal bezüglich der nächsten Folge, ich habe schon Lust auf Pizza, zwinker, zwinker.
Ja, Stefan, dankeschön. Es war schön wie immer, hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht, die Geschichten hier zu lesen und mit dir zu besprechen und vor allem auch den Film zu gucken. Das hat mir Spaß gemacht. Dein Spiel war natürlich hervorragend, richtig, richtig aufregend. Ich bin jetzt wieder ganz wach, kann erstmal gar nicht ins Bett gehen. Und ja, ich würde sagen, wir stecken aus.
Wir stecken aus.
Moment, erzähle ich gerade Quatsch, Stefan.
Okay, Alex, ich gehe jetzt aufs Klo, danach habe ich eine Überraschung für dich.
Okay, viel Spaß.
Ja, ja, Alex. Alles
klar, Stefan, war schön wie immer. Gute Folge. Ich glaube...
Das müssen, glaube ich, andere beurteilen, aber naja.
Lassen wir das immer raus.